Liebe Leute, gebt gut Acht. Ein Virus ist auf Menschenjagd. Corona ist der Schreck der Welt, der uns zurzeit in Atem hält.
Es ist jetzt überall zu schnell und es vermehrt sich blitzesschnell. Fliegt durch die Luft die Menschen an, krallt sich dort fest, wo es nur kann.
Er verbreitet Angst und Not, manch einer fürchtet gar den Tod. Er bedroht die ganze Welt, hat alles auf den Kopf gestellt.
Wir lassen uns nicht unterkriegen, wir wollen diesen Feind besiegen.
Es ist köstlich.
Und mit diesem Auszug aus einem Corona-Gedicht von Monika Hanschel herzlich willkommen zu einer neuen Folge MedTech Smoothie, Folge Nummer 26. Auf meinen Ohren aus Aachen zugeschaltet, wie immer, Benedikt Stanitzek, Hallöchen.
Hallo, und in Essen mit mir in der Glühweinbude.
Ja. Schreibst du dir das eigentlich immer vorher auf?
Nein, das fällt mir tatsächlich ein. Sebastian Deutsch, hallo.
Hi.
Ja, das mit der Glühweinbude hat noch einen tieferen Sinn.
Oha.
Kommt noch später.
Später oder ist jetzt schon das später?
Weiß ich nicht. Also im Laufe der Sendung hätte ich jetzt gesagt.
Im Laufe der Sendung, okay.
Ja.
Was gibt es Neues bei dir? Beziehungsweise generell kann man ja eigentlich sagen...
Was gibt es Altes, ne?
Ja, oder Altes. Aber wir sind ja aktuell, brandaktuell jetzt, wo wir gerade miteinander sprechen. Also wir haben jetzt mal wieder Sonntag logischerweise und jetzt vor ein paar Stündchen wurde ja erst beschlossen, dass jetzt der harte Lockdown kommt, wo ich noch bei der letzten Aufnahme gemeint habe, dass das, was wir aktuell haben, halt nichts bringt. Und ja, endlich glaub, hört die Merkel mal auf mich.
Naja, die Merkel hatte das ja auch schon länger verstanden, aber naja, in diesen Ländersitzungen ist sie ja quasi überstimmt worden.
Das stimmt.
Aber ja, ich halte mich aus diesem Politikgedönse, weil da halt nicht viel mit Logik ist, sondern eher so, ne? Das ist wie bei immer, ich ziehe auch öfters über die Grenzwerte bei irgendwelchen Verkehrsdingen hin und her, die so im Hinterzimmer einfach ausgeknüngelt werden und nicht halt wissenschaftlich evidiert sind, sondern meistens einfach nur halt politische Werte halt, ne? Nach dem Motto, naja, ich hätte gerne den Wert, lass uns mal in der Mitte treffen. Ja, aber dass das dann nicht so weiterging, waren wir uns ja einig und jetzt passiert es dann doch.
Aber hast du eigentlich, also ich habe noch nicht eine verlässliche Quelle sozusagen gefunden, was jetzt eigentlich bedeutet, weil es heißt ja, dass es für Silvester ein Versammlungsverbot geben soll. Bedeutet das dann jetzt nur, sage ich mal, draußen, was man aber ja eigentlich eh schon nicht durfte? Oder heißt das sozusagen konkret, dass jeder wirklich alleine in seinem Kämmerchen hocken muss?
Und mit welcher Verwirrtheit nimmst du an, dass ich dir das jetzt erzählen kann?
Ich weiß nicht. Du tust denke, sonst immer jetzt, so schlau.
Wenn man uns wahrscheinlich am Dienstag hören kann, ist das wahrscheinlich alles
ist wahrscheinlich fix geregelt,
und fertig. Ja. Und deshalb, glaube ich, lohnt es jetzt auch nicht, hier da irgendwelchen Kram mit. Also, es wird verschärft. Wir schauen dann mal, wie das so läuft. Aber ja, ich hatte ja das letzte Mal schon gesagt, dass Weihnachten bei uns dieses Jahr dann eh wahrscheinlich ein bisschen anders läuft.
Ja.
Von daher... sind wir da eigentlich schon richtig im Trend und müssen da jetzt nicht kurzfristig umdisponieren. Und da sich ja auch noch keiner bei mir mehr aus meinem Freundeskreis zu Silvester committed hatte, wird das auch wahrscheinlich folgenlos bleiben.
Ja, man kann ja eh nichts machen.
Ich kenne so viele vernünftige Leute. Langweilig.
Du bist in den falschen richtigen Kreisen unterwegs.
In den falschen richtigen Kreisen. Gut.
Ja, dann erzähl mal, was ist in der Zwischenzeit bei dir passiert und
Gott
was
sei hast Dank du mitgebracht? Nichts. Wir hatten bei uns am Institut jetzt in der letzten Woche so immer mal wieder so Leute, ich fühle mich nicht so gut, ich bleib mal besser zu Hause. Und dann, der Corona-Test ist aber negativ, also von daher nochmal Glück gehabt.
Mhm.
Das war so in der letzten Woche. Du hattest mir das letzte Mal ja die Aufgabe gegeben, das mit diesem verstärkten 3D-Doku herauszufinden.
Und?
Ja, das war eine volle Katastrophe. weil du schmilzt halt das PLA de facto auf. Wahrscheinlich würde das deutlich mehr Zeit brauchen, als ich investieren kann. momentan, um da halt die richtige Temperatur einzustellen, um nicht das PLA halt aufzuschmelzen, sondern nur anzutätschen. Und wahrscheinlich ist es dann auch noch, wie lange du es einwirkst, weil du willst es ja eigentlich, willst ja quasi das durchheizen, also die ganze PLA-Struktur, ohne sie halt vollkommen zu verflüssigen nochmal, was ein bisschen schwierig ist.
Aber warum? Also ich meine, was hat jetzt denn eigentlich nicht genau funktioniert bei der Sache? Weil
es sieht halt einfach nicht schön aus nachher.
Ach so, okay. Aber eigentlich, hast du es denn mit Gips oder mit Salz gemacht?
Ja, mit Gips. Ich habe einfach Gips drum gematscht. Wie gesagt, momentan ist mein zeitliches Ressort für so welche Spielereien recht beschränkt. Aber ich wollte schnell mal ein erstes Ergebnis liefern.
Okay.
Ich hatte noch SpaceX verfolgt.
Ja, da ist wieder so ein Ding hoch in die Luft geflogen beim Landen, ne?
Ja, Elon Musk möchte ja zum Mars und das ist ja jetzt quasi die erste Vorbereitung. Es war jetzt halt keine Falcon mehr, die quasi jetzt ja ihren Dauerdienst mittlerweile aufgenommen hat, sondern es handelt sich halt um das Spaceship One, womit halt dann eben so eine bemannte Mission zum Mars zum Beispiel stattfinden könnte. Und da haben sie halt jetzt, also da hat man ja im Internet, ich glaube, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, so Videos gesehen von diesem Spaceship 1, wie das so kleine Hüpfer gemacht hat auf dem Boden, um halt die Ausrichtungsregelungen zu testen und dass es halt starten und landen kann, die ganzen Systeme zu checken. Und jetzt haben die das erste Mal halt versucht, das Ding bis auf 12,5 Kilometer hochzuschießen, dann sollte das in einen waagerechten Flug übergehen und dann wieder senkrecht landen. Das hat auch soweit alles ganz gut funktioniert, nur Elon Musk hat dann halt auch gesagt, beim Zünden der Bremstriebwerke, also wenn du aus der Waagerechte nach dem Flug wieder senkrecht gehst und dann wieder die Triebwerke zündest, war wohl zu niedriger Druck im Treibstofftank.
Ah, und deswegen halt war die Verzögerung zu gering.
Richtig, und das sieht man auch auf dem Video sehr gut, dass das Ding halt eigentlich sehr, sehr senkrecht aufsetzt, allerdings mit einer relativ hohen Delta-Geschwindigkeit.
Ich wollte auch gerade sagen, also ich meine, ich bin kein Raketenwissenschaftler, aber auch mein Leinauge hat sich gedacht, das sieht ein bisschen flott aus, wie dieser Stift da runterfetzt.
Ja, und genau das war das Problem. Ja. Sie haben auch gleich gesagt, dass es sehr unwahrscheinlich gewesen wäre, dass das generell beim ersten Versuch halt ein Erfolg war. Sie haben auch alle Daten bekommen, die sie haben wollten für eine Weiterentwicklung. Also haben sie es jetzt als Erfolg verbucht. Ich bin mir da immer nicht so sicher, wie viel der Aktionärsgelaber ist und wie viel da. Also ich denke schon, dass die ganzen Leute es gerne gesehen hätten, wenn das Ding unversehrt wieder landet.
Ich meine, Aktionärsgelaber ist bei Elon Musk ja eh immer so relativ, sage ich mal, weil ich meine, wenn du Tesla anguckst, die haben auch noch nie schwarze Zahlen geschrieben und trotzdem geht die Aktie ab.
Ja gut, ja. Also ja, das könnte man Elon Musk jetzt nachvollziehen, aber at least he tries.
Ja.
Von daher, ich fand das, also wenn ich mir anschaue, wie lange das bei der Falcon 9 gedauert hat.
Ich wollte gerade sagen, da war ja auch, dass die Booster öfters mal am Anfang in die Luft geflogen sind oder aufgesetzt haben, halt umgekippt sind.
Genau, also da sah das doch schon deutlich solider aus, was sie da veranstaltet haben.
Na gut, aber ich meine, die Ergebnisse lassen sich ja mit Sicherheit auch zum gewissen Teil übertragen. Die haben natürlich da jetzt auch schon Erfahrung
gesammelt. Die haben das Rad oder die Rakete in dem Sinne wahrscheinlich nicht neu erfunden. Ich meine, da hätte ich mich auch schon mal drüber gequatscht, dass es halt gar nicht so einfach ist, bei einer senkrechten Landung die Triebwerke wieder anzuschmeißen, weil du halt dir relativ schnell halt ja fällst und quasi gegen den Staudruck dieser Luft quasi den Treibstoff in die andere Richtung schießen musst und dann auch noch anzünden musst. Und dann hast du ein Problem mit der Flammengeschwindigkeit alleine, also quasi das... Die Zündung der Triebwerke wird schneller wieder ausgepustet, als man sie anzünden kann. Das ist so das sehr vereinfachte Problem. Von daher ist das die eigentliche Raketenwissenschaft. Und das schien jetzt auch das Problem, deshalb, also zu geringer Treibstoffdruck im Tank. Das heißt, du hast eine zu geringe Ausströmgeschwindigkeit und dann zündet das halt einfach nicht so, wie du es eigentlich brauchen würdest. Und ich nehme mal an, dass da gerade in den Zeitfenstern, die ihr hast, die Fehlermargen sehr gering ist. Das weiß ich jetzt natürlich nicht, aber das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Aber ja, das war so das, was ich noch sehr stark mitbekommen habe. Und ich wollte noch eine kleine Formel-1-Nachlese betreiben. Wir hatten ja über den Crash von Romain Grosjean in Bahrain gesprochen.
Ja.
Da ist man jetzt auch, deshalb, ich hatte da ja nur die ersten Vermutungen so geäußert, weil das halt ja direkt quasi danach war, als wir aufgenommen hatten. Mittlerweile ist man dann schon wieder schlauer. Die FIA hat tatsächlich auch eine Untersuchung veranlasst zu dem ganzen Fall, um halt eventuelle Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren oder eben Gefahrenpotenziale. Aber das dauert wohl noch einige Monate.
Ja, also bei dem, auf den Abschluss bei dem kleinen Schrott, der da übrig war.
Ja, das ist ja aber auch generell, dass man bei so Unfalluntersuchungen, ja, das hatten wir ja schon mal bei Flugzeugunfällen, hatte ich da ja schon mal gehört, dass das Jahre dauern kann. Also wenn die das nächstes Jahr dann halt fertig kriegen, was ja wünschenswert wäre, wäre das dann, aber da sollten wir jetzt nicht allzu schnell mitrechnen. Aber ich hatte auch ein bisschen Zeit, mir da einige Slow-Mos und das halt ein paar Nachlesen durchzuarbeiten. Und tatsächlich muss ich gestehen, dass ich mit meiner Einschätzung zum Halo da grundlegend falsch gelegen habe. Die hat, also weil ich ja gemutmaßt hatte, dass es eventuell den Grosjean beim Aussteigen behindert hätte können, weil der ja so komisch da drin saß. Aber so wie das halt dann tatsächlich aussah, hat er eigentlich erstes ermöglicht, dass er da so relativ schnell rauskommt, weil der Halo quasi, das Monocoque, wie man auf den ganzen Fotos sehen, hat ja sich so durch die Leitplanken gegraben und hing da ja genau dazwischen. Und dadurch, dass der Halo da noch drauf saß auf dem Cockpit, war das Loch, was da entstanden ist, noch deutlich größer. Das heißt, so musste er quasi nur an dem Halo vorbeiklettern und nicht noch um das umgefaltete Metall der Leitplanke rum.
Ja.
Also, ja, muss man da volle Credibility dazu geben, dass das wahrscheinlich einer der großen Faktoren war, die das quasi ermöglicht hat, dass das so glimpflich ausgegangen wird. Wobei ich immer nur das Gefühl habe, dass da auf sehr einzelne Faktoren eingegangen wird. Letztendlich ist sowas ja immer ein Resultat von vielen Veränderungen,
die unternommen
worden ist. Und nicht zuletzt sind immer auch gerade durch so Einführungen wie der Halo die Fahrzeuge immer sicherer geworden, sondern man darf auch nicht vergessen, dass die Strecken immer sicherer geworden sind. Und da ist die Entwicklung tatsächlich wenn man selbst in den letzten 10 oder 15 Jahren zurückkommt, noch schneller als die bei den Fahrzeugen fast. Deshalb gibt es ja auch mittlerweile, alle fordern ja mal so alte Strecken, dass die wieder zurückkommen, und das ist ein Problem, weil viele alte Strecken nicht mehr auf dieses sogenannte Grade 1-Reglement gehoben werden können. Das ist halt so ein Sicherheitskatalog, den Strecken erfüllen müssen, um halt für Formel 1 tauglich erklärt zu werden. Und das ist für Strecken sehr teuer. Also die Nordschleife ist ein gutes Beispiel, weil da jetzt auch viele gesagt haben, Formel 1 wieder auf der Nordschleife. Das ist schlicht und einfach nicht umsetzbar.
Ich wollte gerade sagen, also, aber man muss ja auch sagen, die Nordschleife ist ja auch eigentlich einfach säglich ungeeignet. Wenn du bedenkst, wie bumpy die ist,
dann... Ja, nein, also das ist nämlich ein so ein Faktor da drin, dass halt die Streckenqualität, also die Smoothness von der Oberfläche ein Faktor ist. Aber das ließe sich ja mit genug Geld und Baggern ja lösen. Aber es wäre halt teuer.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du da genau mal dir die Umgebung der Nordschleife angeguckt hast. Da müsste man wahrscheinlich die halbe Eifel umgraben, weil du brauchst halt Platz.
Ja, ja, klar.
Das ist die gleiche Diskussion nach dem Crash von Antoine Hubert in Radion, wo man halt geguckt hat, wie man das da oben verbessern könnte und einfach gemerkt hat, da ist halt kein Platz, weil auf der einen Seite geht es halt einen Berg runter und auf der anderen Seite einen Berg hoch. Den Berg könntest du zwar wegbauen, aber dann in die Richtung, wo es eigentlich kritisch wäre, geht es halt einen Berg runter. Da kannst du halt nicht mehr Auslaufzone machen, weil sonst, wenn die dann da hinten, dann fallen sie halt hinten den Berg runter. Yes. Und das wäre da halt auch ähnlich.
Ja, dann sollen sie halt einfach die Autos halt mit dem Fallschirm ausrüsten.
Formel 1-Videos angucken, wo halt teilweise so Sachen sind wie, also keine Absperrung richtig, sind nur so kleine Holzzäunchen zu den Zuschauern. Einfach nur Gras-Zuschauer. Und
ja, oder so.
Das ist wie bei schon echt bedenklich. Oder halt rohe Betonmauern. Gerade sowas wie Safety Car, das ist eine Erfindung der 90er Jahre, der späten 90er Jahre. Und da war das so ein Opel Vectra, glaube ich, oder sowas. Wirklich lustig mit anzugucken. In den 80ern gab es auch noch kein Speed Limit in der Pit Lane. Ja. Und da ist man nur irgendwann dann, als es dann so kurz vor Unfall war, ist man auf die Idee gekommen, das sieht eigentlich ziemlich gefährlich aus.
Tja.
Also ja, viele verschiedene Faktoren. Ich muss dem Halo ein bisschen, ich musste Abbitte für den Halo leisten. Aber sonst hatten wir das direkt eigentlich relativ gut erfasst. Ah ja, und die Geschwindigkeit hatte ich zu gering eingeschätzt. Es waren 220 Kilometer pro Stunde, mit denen der da reingedonnert ist.
Ja, das lohnt sich ja schon.
Ja, das war schon relativ Flux. Und da verhält sich Metall dann auch wie Knetgummi, wie man dann auch gesehen hat. Und ich nehme mal an, dass es da auch gerade die meisten Änderungen geben wird, halt wie man quasi das System verbessern kann, weil offensichtlich, also normalerweise in den harten Aufpalationen gibt es ja diese Tech-Pro-Barriers, die genau halt das verhindern.
Das hatten sie ja auch jetzt schon für das zweite Rennen da an der Stelle, hatten die ja einfach die da vorgestellt, beziehungsweise dahingestellt. Aber nee, stimmt gar nicht, das war nicht fürs zweite Rennen, das war noch im selben Rennen als Ersatz.
Das waren aber keine Tech-Pros, das waren Betonklötze. Die haben da Betonklötze hingestellt. Und das ist ja auch der Punkt, warum da eigentlich keine Tech-Pros stehen, weil es kein klassischer Unfallort war.
Nee, das stimmt.
Aber es ist halt immer, wie es ist, du hast halt deine Guideline und da, wo die schlimmen Unfälle passieren, sind es immer die Grenzfälle. Weil da sowas kannst du nicht erahnen. Und danach musst du es wieder dann anpassen und sagen, na, vielleicht ist es doch gefährlicher. Oder da halt eine andere Richtlinie. Also bisher haben wir auch mal gedacht, dass halt Leitplanken eine gute Idee wären. Aber wenn du anscheinend mit 220 drauf donnerst, in einem Winkel und nicht senkrecht, dann gräbt sich da so ein Auto anscheinend auch gerne mal durch. Also entweder musst du zusehen, dass du was anderes hinbaust an so Stellen oder halt das System
Leitplanken. Naja, ich denke mal, ja, ist halt die Frage. Ich meine, die Sache ist halt auch, wenn es ist auch eine Verkettung, sag ich mal, unglücklicher Ereignisse gewesen.
Das sind Katastrophen,
das ist die Definition davon. Ja, ja, schon klar. Aber ich meine, du hast halt auch, wenn der ist ja mehr oder weniger fast rechtwinklig da reingeschäppert.
Nein.
Nicht?
Das ist genau eins der Probleme gewesen, warum das Heck abgerissen ist und wahrscheinlich dann den Feuerball ausgelöst hat. Weil das in einem sehr, 60 Grad ungefähr.
Na gut. Aber auf jeden Fall auch mit der Schnauze halt voraus. Und ich meine, du hast ja sonst, ich meine, die Leitplanken an den Fahrbahnbegrenzungen von normalen Straßen funktionieren ja auch nur so gut, wie sie funktionieren, weil ein normales Auto eine viel größere Aufprallfläche hat und dadurch ja dann die plastische Verformung sozusagen mehr Energie abbauen kann, beziehungsweise das Auto dann davon abhält, eben die Fahrbahn zu verlassen. Ich meine, da hast du natürlich beim Formel-1-Auto, das sticht da halt einfach durch, sag ich mal, salopp gesagt.
Ja, das kannst du so nicht sagen, weil genau da drauf sind nämlich diese Sicherheitssysteme da auch ausgelegt, auf den Front-Impact, weil die Nase bei so einem Formel-1-Auto sieht ja immer so aus, als wäre das irgendwie ein reines Aero-Device. Aber die sind tatsächlich genau...
Ja, die bröseln, ja.
Dann als das sind halt so Crashboxen und die sind auch genau auf das ausgelegt. Das heißt, wenn du senkrecht gegen so eine Leitplanke knallst auch, sollte das genau halt den Sicherheitsaspekt erfüllen. Und genau das war halt das Problem, dass es halt in einem Winkel war. Und dann hat sich das Auto halt so da so reinlawinert. Ja, offensichtlich muss man dann entweder sehen, dass wir doch da einen senkrechten Aufprall herbeiführen oder halt ein anderes System verwenden. Das ist grundsätzlich so. In den Unfallforschungen wird sehr oft nur der Senkrechtaufprall, also entweder hinten drauf oder vorne drauf oder von der Seite quasi geteboned. Alles, was mit Winkel ist, ist immer
eher shady. Doof.
Winkel ist immer fies. Da gibt es auch die meisten Verletzten und Toten, gerade weil es immer, wenn es Rotationen gibt, weil da der menschliche Körper tatsächlich auch am wenigsten geschützt wird oder halt auch am empfindlichsten ist, die Drehbewegung.
Ja.
Also winkelböse. Aber da gibt es auch mittlerweile bei den Crash-Tests, da hat sich das ja auch geändert, da gibt es ja auch immer mehr verschiedene Tests mit so Pollern und mit verschiedenen Überlapplängen bei einem Frontalzusammenstoß, weil man gemerkt hat, dass in der Realität Autos nicht immer Head-to-Head quasi mit 100% Überdeckung ineinander fahren, sondern gerade wenn du auf einer Landstraße oder sowas eben, weiß ich was,
beim Überholen,
60% Überdeckung haben. Und da verhalten sich die Fahrzeuge dann deutlich anders, möglicherweise als bei 100%, weil sie nur auf 100% dann halt designed sind, weil du willst ja nur den Test erfüllen und nicht, es sei denn, du bist Volvo.
Gut, also ab nächsten Jahr ist dann Volvo in der Formel 1 vertreten, habe ich gehört.
Schwedenstall, weiß nicht, ob sich das so gut verkauft.
Ach, doch, das geht schon. Ja, ich habe eigentlich auch nicht so wirklich viel jetzt aus der Zwischenzeit zu erzählen. Es gab jetzt ja in Großbritannien die ersten Impfungen. Und da gab es dann jetzt ja auch schon direkt wieder zwei kleine Aufschreie, sage ich mal. Der erste Aufschrei war, warum impfen die schon und wir nicht? Das liegt ganz einfach daran, weil Großbritannien halt eine Notzulassung beantragt hatte und die halt auch in, sage ich mal, eine Sonderposition haben, weil die ja im Prinzip auf dem Papier, sage ich mal, schon raus sind. Aber
ich finde das dann so lustig, offiziell. Die Leute brüllen immer, sagen, wir brauchen schnell einen Impfstoff. Ja, aber wir möchten, dass er ordentlich zugelassen wird. Ja. Jetzt was? Entweder wollt ihr die normale Zulassung oder ihr wollt ihn besonders schnell haben. Beides funktioniert nicht.
Ja, genau. Und die haben, wie gesagt, eben so eine Notfallzulassung. Die geht halt einfach schneller. Da ist dann aber auch die EMA, dass die weniger prüft, einfach an Daten. Und dadurch hatten die jetzt eben schon die Möglichkeit anzufangen zu impfen. Deutschland und auch eigentlich alle anderen restlichen EU-Länder haben eine, ich weiß nicht mehr, wie genau der Wortlaut war, auf jeden Fall eine irgendwie eilige oder sowas hieß das. Auf jeden Fall halt schneller als das normale Zulassungsverfahren, aber langsamer als dieses Notfallzulassungsverfahren. Und dadurch haben wir eben noch nicht die Möglichkeit zu impfen. Und der zweite kleine Aufschrei war, dass ja dann irgendwie, ich glaube, 2 oder 3 Patienten, die da geimpft wurden, eine allergische Reaktion hatten auf diesen Impfstoff, wo dann aber auch alle direkt schon wieder gesagt haben, so, yo, das sind halt Patienten, die generell viele Allergien haben, die auch alle ein EpiPen dabei haben, also einen Adrenalinstift für Notfälle eben. Und es gibt auch auf normale Impfstoffe, die tagtäglich geimpft werden, allergische Reaktionen. Das ist halt einfach so. Ist das nicht immer
so sogar so ein bisschen Sinn und Zweck von so einem Impfstoff, so wie ich das verstanden habe? Weil letztendlich musst du ja eine quasi Immunreaktion erzeugen, damit das Immunsystem sich das anguckt, oder nicht?
Ja, aber das, was eine allergische Reaktion im Sinne so von Richtung anaphylaktischer Schock macht, ach so, ja, okay. das ist zwar auch eine Immunantwort, aber eine inadäquate und überschießende und auch durch einen anderen Mechanismus.
Also ja, aber ich meine, du löst ja grundsätzlich eine
Immunantwort?
Ja, das ist ja quasi eine Entzündungsreaktion aus. Deshalb wird das ja meistens auch so rot und dick und...
Ja. Ich weiß nicht, ich meine, gut, mit dem mRNA-Impfstoff, da weiß man, das ist ja eh das erste Mal sozusagen, dass man den ausprobiert, aber da ist es bis jetzt halt so, dass von der Nebenwirkung Spektrum her und von der Häufigkeit es eigentlich keinen Unterschied zu normalen Impfstoffen
gibt. Sind schon Fälle von Zombies bekannt?
Ganz viele.
Ganz viele?
Mhm. Der prominenteste heißt Johnson.
Aber das lag nicht am Impfstoff.
Ja, genau. Nee, also ich habe noch von keinem Echsenmensch gehört, der Zombie geworden ist.
Ja, wir werden noch alle von den Medien bezahlt.
Ja, genau.
Ja, ich warte noch auf das Geld allerdings.
Nee, ich habe auch noch nichts bekommen, komisch, ne?
Ich habe schon gedacht, du unterschlägst das einfach.
Nee. Genau, dann ist mein Großvater 90 geworden. Da gab es dann auch noch in dem Zusammenhang eine Familienmesse sozusagen, wobei Familie da halt relativ ist, weil es nur meine Großeltern und meine Eltern und ich waren und auch in getrennten Sitzbänken und alles, weil das fand ich nämlich echt Hammer, weil also Messe ist ja generell schon, sage ich mal, was, ja, wie soll ich sagen, Ruhiges in Anführungszeichen, aber das war irgendwie ein bisschen strange, muss ich sagen, weil ich meine, es ist sinnvoll, wie sie es gemacht haben, aber die Corona-Regelung war halt, dass nur jede zweite Bank besetzt wird, nur aus einem Haushalt, maximal 5 Personen, du musst die ganze Zeit Mundschutz tragen, es darf nicht gesungen werden und dann sitzt du da in so einer, keine Ahnung, zu einem Fünftel maximal oder so gefüllter Kirche, kein Mensch
singt. Also normale Belegungen für moderne Gottesdienste, die nicht Weihnachten sind.
Na, normalerweise hast du ja schon mehr bei uns.
Ja, ich habe meine eigene Meinung zu dem Thema Gottesdienst. Aber die Leute, die regelmäßig in die Kirche gehen, brauchen sich auch keine Sorge um Corona machen. Die werden ja beschützt.
Ja, sowieso. Ja, nee, das war auf jeden Fall, also ich bin ja auch nicht der größte Fan, sage ich mal, von Messen, aber das war dann nochmal komischer.
Das war noch komischer.
Genau, ja. Und sonst hatte ich noch einen kleinen Corona-konformen Trip nach München gemacht, weil mein Freund und ehemaliger Studienkollege sein Examen jetzt gemacht hat. Da habe ich ihn so überrascht. Und
oh.
Ja. Und genau.
Wie nett.
Ja, soll vorkommen, dass ich auch mal nett bin.
Das wäre nicht untergekommen.
Ja.
Ach, ich
habe
gerade noch mal nachgeguckt, weil ich mir bei dem Datum, wann das Pitlane-Speed-Limit eingeführt worden ist. Ich hatte nämlich irgendwas mit den 90ern, in den 80ern war es nämlich auf jeden Fall so. Es war tatsächlich 1994, nach dem schwarzen Wochenende, wo der Roland Ratzenberger und der Ayrton Senna gestorben ist.
Ach echt?
Vorher gab es das nicht.
Wahnsinn.
Ja.
Wahnsinn.
Kleiner Exkurs. Das musste ich gerade noch richtig stellen. Ich fand die Zahl auch so absurd.
Tja. Hinterher ist man immer schlauer. Was hast du ein Schönes an Themen mitgebracht?
Oh Gott, das war jetzt aber hier keine gute Überleitung. Also an normalen Themen. Also ich habe als Paper was vom KIT, also vom Karlsruhe Institute of Technology, mitgebracht. Mhm. Nämlich ein kompostierbares Display.
Aha.
Ja. Und als causa obscura in dem Sinne habe ich methodisch korrektes Glühwein trinken.
Aha, da ist die Glühweinbude.
Da ist die Glühweinbude, weil man kann ja zu keiner gehen momentan, also habe ich gedacht, verlegen wir die hier in den Podcast.
Wundervoll, finde ich eine gute Idee.
Und bei dir so?
Ich habe als richtiges Thema sozusagen, habe ich einmal das Paper, was ich da habe, genannt Viel Gefühl.
Oh, oh.
Oh.
Auch sehr weihnachtlich.
Auch sehr weihnachtlich. Dann für zwischendrin, eigentlich komplett geklaut vom Podcast Methodisch Inkorrekt, aber ich wollte auch einfach mal mit dir auch nur kurz darüber
Weil ich es nicht so richtig gehört habe. Ich habe die nämlich nicht gehört.
Genau, habe ich einfach mal Ormus-Schwurbel genannt. Was das damit auf sich hat, kommen wir nachher noch genauer zu. Und Causa Obscura bei mir heißt Herzschmerz.
Oh, du bist aber heute sehr gefühlvoll.
Ja, ne?
Viel Gefühl und Herzschmerz.
Viel Gefühl und Herzschmerz.
Verrückt. Ach ja, und ich habe mich um den Rauskehrer gekümmert. Natürlich mit viel Vorbereitungszeit, weil ich es nicht für heute vergessen habe.
Genau.
Das wäre
ja unprofessionell.
Das in der Tat. Also, oh Gott. Okay, weiter im Text.
Weiter im Text? Ja, ja. Gut. Ich würde sagen, dann fange ich an mit meinem Thema, weil dann können wir so ein Ping-Pong machen, oder?
Ja, exakt.
Das klingt doch nach einem super strukturierten Plan.
Als ob wir es geplant hätten.
Also, mein erstes Thema, viel Gefühl, hat wirklich was mit Gefühl zu tun, weil da denkt man nicht, ne? Da hat nämlich eine Arbeitsgruppe von der TU München mal wieder und zusammen mit einer anderen Arbeitsgruppe aus Tokio einen Chip zum Messen von Tastsinn entwickelt. Und also das Paper ist im November erschienen und hat den Titel Nanomesh Pressure Sensor for Monitoring Finger Manipulation Without Sensory Interference. Also sprich einen Chip, den du auf dem Finger machen kannst, ohne dass dein Ei, also ohne dass die Tastsinne von dir selber, also die du selber wahrnimmst, beeinflusst werden dadurch. Und
oha.
Und ich dachte auch, als ich das erst mal gelesen habe, so, das ist mal ein Vorhaben. Und wenn du willst, und auch natürlich unsere Zuhörer, wenn sie Lust haben, können mal auf den dritten Link in den Shownotes klicken. Da gibt es dann nämlich ein Foto von dem Sensor, wie er sozusagen auf dem Finger appliziert ist und ein Zahnrad von einem Uhrwerk gerade greift. Da sieht man nämlich, das sieht eigentlich aus, als hätte man einfach nur was mit einem goldenen Edding sozusagen auf dem Finger drauf gezeichnet.
Ja, man sieht auch noch so eine Trägerfolie.
Ja, ja, genau. Und die Idee dahinter ist eben, dass, also die haben halt gesagt, dass es für die, um zu verstehen sozusagen, wie generell Tastsinn funktioniert und auch um das Ganze dann eventuell in Zukunft auf zum Beispiel Prothesen oder so zu übertragen, um Prothesen mit Tastsinn herzustellen, braucht man halt erstmal eine Möglichkeit, den realen Tastsinn, wie er wirklich vorhanden ist, zu messen. Und bisher gibt es halt nur die Möglichkeit oder also gab es nur die Möglichkeit, wirklich valide zu messen über optische Verfahren, indem man aufgrund der messbaren, sag ich mal, Festigkeit der Haut und dann eben der Verformung letztendlich, die Haut macht, zu extrapolieren, was für ein Druck sozusagen da gerade stattfindet.
Aber ist das nicht auch dann sehr abhängig, weil nicht jeder, bei jedem Menschen ist es gleich und das ist ja auch an verschiedenen Stellen unterschiedlich?
Ja, natürlich. Deswegen,
also, wo du ja dran packst, ist das ja auch
also klar, so das Ohrenhaut ist ein oder so. Das ist ein ungenaues Verfahren, absolut. Was ich auch sehr lustig fand, ich meine, ist auch ungenau, aber eigentlich so vom Gedankentransfer fand ich es eine lustige Art zu testen oder zu messen, wie stark der Tastdruck, sage ich mal, ist. Und zwar über die Verfärbung bzw. den Farbverlust vom Fingernagel. Weil das kennst du ja auch, wenn du mit deinem Finger irgendwo feste drauf drückst, dann wird er halt blasser. Weil du das Blut aus den Kapillaren rausdrückst. Und ist halt auch druckabhängig, aber auf die Idee kommen, das dann zu messen, um damit den Druck zu errechnen, das finde ich irgendwie auch einen lustigen Ansatz.
Ich finde, da sind noch so viele andere Variablen da drin. So wie das da jetzt aussieht, was ist das für ein Messprinzip? Ist das kapazitiv oder resistiv? Oder? Weil das sieht dann durchaus doch schon...
Ich bin doch noch gerade in der Einleitung von meinem Thema.
Es tut mir leid.
Aber ja, du hast mit deinem mit deiner first educated guess hast du schon richtig gelegen. Das ist kapazitive Messmethode letztendlich. Okay. Genau. Und also was es sonst noch an Messmethoden gibt, ist halt einfach so ein Handschuh, sage ich mal, mit dem du dann letztendlich, aber das ist halt sehr grob. Und
wenn eine Druckmessfolie drin oder so ein Kram. Ne?
Genau, irgendwie so. Aber dadurch hast du halt, also bei allen Messmethoden, die es bisher gab, war es so, dass sie entweder sehr ungenau sind oder den eigenen Tastsinn vom Anwender, sage ich mal, so stark beeinflussen, dass du eigentlich nicht sagen kannst, dass das der normale Tastdruck ist.
Ja, da hast du immer irgendwie seriell dazwischen. Und das wäre ja quasi jetzt paralleles Messen.
Genau.
Weil durch das Messverfahren, das sieht man ja auch, ist das eigene Empfinden da wahrscheinlich nur minimal beeinträchtigt.
Genau. Weil das Ding ist nämlich so aufgebaut, dass du als erste Schicht hast du einen Polyurethan-Nanomesh-Schicht. Dann kommt eine Gold Nanomesh-Schicht.
Gönn dir.
Genau, dann kommt Parylene, das ist auch in eine Art, beziehungsweise Parylene beschichtete Polyurethanfasern. Das ist halt einfach auch nochmal ein spezielles Kunststoff, war das richtige Wort, nicht Plastik.
Ah, schön.
Hast mich gut erzogen, ja. Und als letzte Schicht dann nochmal so eine Goldschicht und dann noch eine Träger- bzw. Schutzschicht nochmal aus Polyurethan. Also letztendlich hast du nichts anderes als ein Gold-Sandwich zwischen verschiedenen modifizierten und verschiedenen dicken Polyurethan-Schichten. Diese Polyurethan-Schichten, die dazwischen, also zwischen den Gold liegen, sind 200 bis 400 Nanometer dick.
Das ist und, nicht viel.
Und diese gesamte Folie, nenne ich es jetzt einfach mal, also mit allen Schichten und auch der Trägerfolie sozusagen, die dann auf den Finger gepeppt wird, hast du eine Gesamtdicke von ungefähr 15 Mikrometer.
Ja, da kann man schon echt von dünn sprechen.
Ja. Und
wie wird das geklebt? Das sagst du mir jetzt wahrscheinlich auch.
Das wird mit... das ist ganz interessant, weil das ist nämlich auch wieder unter anderem, um die Schichten überhaupt so dünn aufbauen zu können, nutzen die in dem Verfahren der Herstellung, wobei ich da jetzt nicht genauer drauf eingehe, weil das kompliziert ist und ich finde, fürs Verständnis nicht so viel bringt, haben die dann nämlich auch noch Polyvinylalkohole drin, also Haarspray. Letztendlich.
Damit machen die das auf den Finger drauf?
Ja, sozusagen. Also es ist ein modifiziertes Haarspray, muss man sagen. Also es ist teilwasserlöslich, aber wesentlich widerstandsfähiger wie normales Haarspray, sage ich mal.
Weil das muss sich ja mit quasi flexen, aber genau. Das muss so fest sein, dass du quasi ja die Bewegung doch noch mit nachvollziehst.
Ja.
Krass.
Genau. Und was ich auch cool fand noch, war, dass die, das kann man in dem Paper selber sehen, da gibt es so eine Elektronenmikroskop-Aufnahme, die haben nämlich zwischen der obersten Polyurethanschicht und den darunter liegenden Schichten im Prinzip eine Luftgleitschicht, wenn man so möchte, eingebaut, um das Ganze auch noch gegen Scherkräfte und Reibung abzuschirmen sozusagen, damit das nicht mit dem, wenn du das erste Mal mit dem Ding irgendwie über eine Tischoberfläche fährst oder so, einfach abgeschubbelt wird. Und das scheint auch sehr gut zu funktionieren. Genau, wie du schon gefragt hast mit dem Messverfahren, das ist letztendlich, dass es kapazitiv gemessen wird, also letztendlich eine Veränderung der Kapazität, weil es letztendlich ja, sag ich mal, vereinfacht wie ein Plattenkondensator aufgebaut ist. Und dann kannst du natürlich aufgrund der Änderungen der Abstände der beiden Goldschichten, kannst du dann dir eben ableiten, wie sich da der Druck verhält. Und das funktioniert auch sehr gut. Du hast im Bereich bei einem Druck von unter einem Kilopascal, also sozusagen im Anfangstastbereich, hast du eine Sensitivität, die, ich habe das umgerechnet, weil ich finde, mit so Drücken ist immer schwierig, sich das vorzustellen, wie viel das sozusagen im echten Leben an Druck ist. Denn du kannst am Anfang im Prinzip von 0 bis 1 Kilopascal Druck, kannst einen Unterschied von 15 Gramm auf die Größe eines Stecknadelkopfes spüren. Und ich habe einfach mal weil ich mir auch nicht so richtig vorstellen konnte, wie Druck stark
pro Fläche, also.
Ja, genau, aber um mir sozusagen, um wirklich zu erfahren, sage ich mal, wie fest das letztendlich ist, habe ich mir einfach mal eine Stecknadel genommen und dann meine Feinwaage und dann einfach mit der Stecknadel sozusagen auf diese Feinwaage draufgedrückt und geguckt, wann 15 Gramm sind. Und das ist tatsächlich gar nicht so viel. Ich habe dann mal ausprobiert, wenn ich die Stecknadel sozusagen so feste auf die Waage nur drücke, dass ich mir sicher bin, dass die Nadel nicht umkippt sozusagen, bin ich schon bei fast 5 Gramm. Und das finde ich dann eigentlich sehr, sehr sensitiv, sage ich mal.
Ja, jetzt hast du ja noch, oh Gott, jetzt Gewichtskraft. Letztendlich hast du ja die Kraft dann jetzt bestimmt.
Ja,
dann.
Genau.
Auf die Fläche einer Stecknadel.
Genau.
Okay. Um das ein bisschen. Damit ist in Ordnung. Also, wenn du mir schon wieder Gramm sagst, dann kriege ich schon wieder Cringe-Momente. Ja. Aber ja, du hast die Kraft genommen. Okay. Vielleicht noch so Pascal. Das ist ja immer, das ist eigentlich die wissenschaftlich korrekte Einheit für Druck, aber die meisten Leute sagen immer Bar was. Ein Bar sind 10 hoch 5 Pascal.
Ja. Also 100 Kilopascal.
Ja, 2-0. Nein, ja. 2-0. Ja.
Genau. Also von der Auflösung her sozusagen auf jeden Fall schon mal gut. Und dann haben die natürlich diverse Tests gemacht, um zu schauen, wie gut das funktioniert und wie verlässlich das ist. Da ging es dann einmal zum Beispiel auch noch darum, ist das Ding, also wird die Tastempfindlichkeit mit mehreren Tastversuchen sozusagen schlechter? Also sprich, nutzt das Ding ab, sage ich mal, platt gesagt. Und das fand ich...
Haha, platt gesagt.
Oh Gott. Und das fand ich echt erstaunlich, weil die haben nach 1000 Tastzyklen war letztendlich eine Abnahme der Sensitivität nur um 0,15% messbar. Das finde ich echt tolerabel, nach 1000 Mal zu datschen.
Der arme Mensch, der das ausprobieren
muss. Ja, das habe ich mir
die
auch
Frage gedacht. Wäre halt, ob die das halt tatsächlich maschinell getestet haben oder halt mit einem tatsächlichen Menschen, weil der müsste ja dann auch für eine valide Aussage 1000 Mal gleich zugepackt haben.
Ja, also sie haben die Probanden immer ein vordefiniertes Gewicht halt hochheben lassen.
Naja, aber ich weiß, wie clumsy ich bin. Das könnte bei mir, wahrscheinlich ist das dann auch schon mal so, dass ich das Ding quasi fast fallen lasse und manchmal, dass ich es mir fast in den Finger reindrücke.
Ja gut, dann haben sie halt einfach verlässlichere Probanden genommen.
Leute, die ihren Tasten auch tatsächlich einsetzen können.
Genau.
Wie so eine Baggerschaufel ihre Hände benutzen.
Genau, dann haben sie noch geguckt, wie ja, wie real life in Anführungszeichen die Messdaten sind, also wie letztendlich die Verzögerung der Messimpulse sind, also der Spikes in ihrem Graphen, wo die Kapazität abgeleitet haben.
Die quasi die Echtzeitfähigkeit.
Genau, die Echtzeitfähigkeit. Und da hatten sie eine Messverzögerung von 190 bis 220 Millisekunden. Finde ich okay.
Ja gut, für ein Sinken, kommt drauf an, was du damit messen möchtest, ne?
Ja, aber ich meine, also für Tasten zum Monitoren finde ich das schon okay.
Die Frage, also es ist halt wahrscheinlich langsamer wäre das, als wenn du, also wie unser menschlicher Körper das hinkriegt, ich meine, so mit Nervenübertragungsgeschwindigkeit. Aber ist wahrscheinlich geringer, als dass du da irgendeinen signifikanten Leck merken würdest oder sowas. Jetzt mal wieder auf diese Prothesengeschichte gemünzt.
Ja, ich glaube, also kommt drauf an natürlich. Ich meine, wenn du damit eine künstliche Fingerkuppe, sag ich mal, nachbauen willst, dann könnte es schon sein, dass du einen gewissen Leck merkst.
Ja, also,
aber ich überlege glaube mir, was nicht signifikant.
In der Geschwindigkeit für Messsignale habe und haben möchte und brauche. Und da ist das schon echt auf der eher langsameren Seite.
Ja gut, aber das ist ja auch was anderes.
Ja. Kommt ja immer darauf an, was du damit anfangen möchtest. So bestimmst du ja auch tatsächlich die Messraten immer. Aber jetzt für einen hochfrequenten Anwendungsfall ist das schon gut. Aber das wäre genauso, wenn ich eben mit der Kraftmessfolie gesagt hast, die du dann eben dazwischen packen könntest. Die habe ich nämlich auch mal ausprobiert. Und die ist für die meisten Anwendungen, über die ich da gestolpert wäre, noch viel langsamer, weil die so langsam relaxiert, dass du quasi, also du übst dann Druck auf, dann ist das auch relativ schnell das Signal da, aber wenn du wieder loslässt, dauert das ewig, also Sekunden, bis die Kraft wieder bei Null ist. Und das macht es halt für die meisten Anwendungen, wenn du dynamisch irgendwas messen willst, ist eigentlich unbenutzbar.
Nee, also hier war es so, dass, also sieht man auch schön bei den Messgraphen, das ist im Prinzip direkt auch wieder die Rückstellung auf Null. Ich meine, gut, 200 Millisekunden ist jetzt nicht direkt, aber auf jeden Fall hast du jetzt da halt keine so starke Verzögerung, wie du sie jetzt beschrieben hattest. Dann ging es eben auch noch darum, wie ich schon gesagt hatte, mit dieser Luftpufferschicht, wie abnutzungsresistent letztendlich das Ganze ist. Dafür haben sie einen Probanden mit einem vordefinierten Gewicht von 50 Gramm 300 Mal über die Fingerkuppe drüber gestrichen oder über diesen Chip letztendlich, der auf dem Finger drauf peppte und hatten dann danach...
Sag Leiterbahn.
Leiterbahn, Chip. Gut. Tja. Und hatten dann auf jeden Fall danach bei den Kontrollmesswerten nur ein vernachlässigbare, sage ich mal, Abnahme der Sensitivität um 0,3%.
Also so, was das angeht, ist das schon echt gut. Also von der Geschwindigkeit war ich jetzt nicht so beeindruckt, aber die Signaltreue finde ich schon beachtlich. Für so einen eigentlich ja primitiven Sensor.
Ja.
Meistens ist primitiv anscheinend besser.
Und dann war natürlich das, was ja, sag ich mal, so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal von diesem, von dieser Leiterplatte ist. dass du eben keine Beeinflussung des von dem Probanden wahrgenommenen Tastsinnes hast. Und um das zu testen, haben die eine Apparatur, sag ich, oder einen Block letztendlich gebaut, wo sie auf die Oberfläche vom Block Drucksensoren montiert haben. Und dann eben letztendlich einmal eine Kontrollmessung gemacht haben, indem sie einfach gesagt haben, hier, pack den Block an und heb ihn mit so viel Druckkraft, dass du ihn so gerade hochgehoben kriegst eben, ohne dass er dir aus den Fingern rausrutscht. Und dann als Kontrolle eben nochmal dieselbe Aufgabe, nur mit dieser Leiterplatte halt am Finger dran geklebt. Und da hat man auch gesehen, dass da haben sie auch mit verschiedenen Dicken von diesem Träger Schichten sozusagen gearbeitet und haben dann gesehen, dass schon tatsächlich wirklich geringe Änderungen der Dicke schon wirklich zu signifikanten Änderungen der Druckkraft geführt haben. Also wenn du schon diese die mittlere Parylene Schicht sozusagen, beziehungsweise die Polyurethanschicht mit Parylene Beschichtung, wenn du die um 2 Mikrometer dick machst und nicht halt im Nanometerbereich, dann führt das schon zu einer signifikanten Erhöhung der Greifkraft, die appliziert wird, bevor sozusagen der Mensch sagt, okay, ich habe genug Druckkraft, um diesen Würfel hochzuheben. Aber mit diesem Tastsensor, den sie jetzt letztendlich da publiziert haben, war es nahezu vernachlässigbar. Es war sogar so, dass die Druckkraft ein kleines bisschen geringer war, zwar nicht signifikant, aber etwas geringer war als bei sozusagen mit bloßen Fingern, weil die Oberfläche von diesem Chip letztendlich griffiger war als die Haut selber. Also hatten im Prinzip ein bisschen mehr Reibhaftung, wodurch sie weniger Druck aufbauen mussten, um letztendlich diesen Messwürfel dann hochzuheben. Und was ich auch krass fand, also wie fein sozusagen das Ganze letztendlich funktioniert, ist, dass man mit diesem Sensor letztendlich messen konnte, also den Druck messen konnte, den man benötigt, um einen 0,16 Gramm schweren Baumwolltupfer aufzuheben.
Oh, das ist
so ein Wattebällchen.
Das, glaube ich, ist schon motorisch eine anspruchsvolle Aufgabe.
Ja. Und die Änderung, die dabei gemessen wurde, sozusagen von der Kapazität, lag bei 2 Picofarad.
Ja, gut, aber das ist für so Messprinzipien jetzt eigentlich...
Ja.
Ja, ist ein schlüssiger Wert.
Ja.
Krass. Aber ich finde das mit dem Wattebäuschen finde ich schon beeindruckend.
Ja, ich denke mir auch so. Also wenn ich mir vorstelle, wie wenig Kraft und wie wenig man selber ja spürt, wenn man so ein Wattebäuschlein anfasst, das dann messen zu können, darüber finde ich schon eine gute Leistung.
Ja, vor allen Dingen, wenn man eigentlich bedenkt, dass das wieder so in die Kiste fällt, eigentlich so, das ist zu einfach, um wahr zu sein. Also weil, ja. Ne? Also das, die eigentliche Forschung, also die haben ja schon sehr viel getan, um das halt zu optimieren, weil offensichtlich war es nicht so kompliziert, auf diese Idee zu kommen, das zu machen, sondern wo sie ja dieser Aufbau, wie du gesagt hast, sie haben darum experimentiert mit der Anzahl der Lagen, um halt das... quasi nach dem Motto, so dick wie möglich, um es so robust wie möglich zu machen, aber ja. Dann halt auch nur so gerade so dick, ja. Dass es die motorischen Fähigkeiten nicht beeinträchtigt.
Ja. Und was ich auch so interessant fand, weil da hatten sie nämlich, da haben sie nur einen Absatz im Prinzip zugeschrieben, wobei ich das eigentlich sehr, eigentlich gar nicht so trivial fand, den Punkt. Ich habe ja immer gesagt, die haben da so eine Luftpufferschicht eingebaut. Ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich kann mir gar nicht so richtig vorstellen, wie man das letztendlich auf der Größenebene verwirklicht, dass man da im Prinzip eine Luftgleitschicht in so eine Folie einbaut, die letztendlich dann zu einer besseren Widerstandsfähigkeit führt. Und die haben halt auch einen Chip gemacht, wo sie diese Luftpufferschicht weggelassen haben. Und dieser Chip war nach, ich glaube, 5 von diesen Reibezyklen mit diesem 50 Gramm Gewicht, wovon der andere 300 ausgehalten hat, ohne nennenswerten Messverlust, war der hinüber.
Ja, krass, also so eine kleine Änderung quasi, ja. Die so einen gewaltigen Erfolg bringen. Genau. Das hört sich für mich so also an, als ob das wieder so ist, quasi da hat jemand ein Forschungsergebnis auf einem anderen Bereich gehabt und dann hat man das nochmal da rein kombiniert.
Weil wahrscheinlich, das ist ja. Schon,
also irgendwie aus der Verfahrenstechnik, da irgendwie dieses Ding da rein, also
diesen
Spalt da reinzubringen, weil das... scheint ja schon ein gewaltiger Fortschritt nochmal zu sein.
Ja.
Das ja, ja.
Genau, das war mein Thema Vielgefühl.
Ja, das war schon sehr technisch für deine Verhältnisse.
Ja, aber es ging ja um Vielgefühl. Und Vielgefühl ist dann medizinisch. Okay, nee, das ist Quatsch. Oh, okay.
Unwissenschaftlich.
Unwissenschaftlich. Gut. Dann erzähl mir mal was von deinem kompostierbaren Display. Ich stelle mir gerade vor, wie mein Handy in der Hosentasche weggammelt.
Verrottet. Nein, eigentlich wollte ich die Überleitung damit bauen. Ich habe mir auch dieses Mal was ausgesucht, was man sich auf die Haut kleben kann.
Na.
weil Forscher vom KIT haben sich nämlich ein gedrucktes Display ausgedacht, was halt biologisch abbaubar ist. Und das haben sie im Journal of Materials Chemistry veröffentlicht. Mhm. Das ist jetzt auch brandneu vom 9.12.2020. Und dann sieht man direkt auch in dem Paper als eines der ersten Bilder, das ist so, das, es geht ein bisschen was in die Richtung, wie du das jetzt eben hattest. Das ist auch so quasi so eine galertartige Masse, die sich jemand auf die Hand geklebt hat und dann halt so mit Kabeln zur Stromversorgung. Aber was ist da eigentlich, also was war die Motivation? Die Motivation dahinter war halt, wir werden immer mehr von technischen Gadgets und Geräten abhängig und alles wird digitalisiert. Die hatten zum Beispiel als Beispiel, dass sogar auf so Fleischverpackungen so Mini-Displays drauf sind, die dir zeigen, wie frisch oder wie nicht frisch das ist. Und dann meinten sie, ja, das produziert halt auch immer mehr Elektroschrott. Und um dem entgegenzuwirken, quasi als zweites Standbein zum Recycling, wäre es einfach cool, wenn du nicht halt alles dann wieder trennen und recyceln müsstest, sondern wenn du es einfach quasi dann wegschmeißen, auf den Biomüll quasi schmeißen und das dann wieder zu seinen Ursprungsform zurückgeht und halt einfach verrottet. So quasi auch in den, mit den Bio-Kunststoffen, die man jetzt immer in die Verpackungen tun möchte. Und worauf sie dann leider gesagt haben, worauf wir achten müssen, ist industriell relevante Fertigungsmethoden zu benutzen, weil wenn das halt nur so mit Stückzahlen 3 im Labor geknüngelt werden kann, ist da ja dann auch keiner geholfen. Und da sind sie dann auf den Elektrochroman-Effekt gekommen. ja, furchtbar sperriger Begriff, hat aber wahrscheinlich jeder schon mal gesehen. Was ist das? Das ist quasi der Effekt einer Chemikalie quasi, die unter der Einwirkung von Licht ihre Farbe wechselt. Mhm. Also meistens löst das halt eine chemische Reaktion aus. Dann zum Beispiel die beliebtesten Materialien, das sind halt immer irgendwas mit Molybdän und Wolframoxidverbindung. Und die, da, die quasi, wenn du da mit Licht drauf nödelst, löst das halt eine chemische Reaktion aus. Das heißt, also vor allen Dingen Elektronen werden dann da halt ausgetauscht, sodass sich die Farbe des jeweiligen Ausgangsstoffes halt, also du reagierst halt zu einem anderen Stoff, der halt andere chemische Eigenschaften hat, basically. Ja. Und das Tolle halt daran ist, an diesen Chemikalien, dass das halt reversibel ist. Das heißt, du kannst es halt durch Sonnenlicht, wenn du drauf brutzelst, in die eine Farbe und wenn du das Sonnenlicht wieder wegnimmst, reagiert es wieder zurück. Und du hast wieder die Ausgangsfarbe.
Also im Prinzip, sage ich mal, so ein bisschen wie diese selbsttönenden Brillengläser.
Exakt genau, das ist dieser Effekt. und das haben sie sich hier halt quasi zunutze gemacht. Nur halt nicht mit Licht, sondern halt mit Strom anlegen. Aber ich habe ja gesagt, dass dadurch da halt dann Elektronen halt durch die Resurrektion ausgelegt wird und ob du das halt dann durch Licht anregst oder halt durch Spannung anlegen, ist dann halt nur wahrscheinlich eine chemische Sache, also welche Verbindung du da nimmst, aber der Effekt bleibt der gleiche. Und damit hättest du halt quasi noch einen geringeren, also quasi nicht messbaren Energieverbrauch, weil du ja quasi nur hin und her reagierst. Im Gegensatz zu LED, LCDs oder sogar Paperwhite-Displays. Aber ich finde, mit diesen Paperwhite-Displays lässt es sich ganz gut vergleichen, weil das ist ja auch nur so bichromatisch oder eben monochromatisch, was halt entweder keine Farbe oder eine Farbe. Und so funktioniert das dann halt eben auch. Also du legst Spannung an, hast eine Farbe, nimmst die Spannung wieder weg, hast keine Farbe. Aber das reicht ja für einfache Anzeigevarianten.
Naja, das
brauchst du ja gar nicht mehr.
Nee.
Also gerade so eben, wenn du irgendwelche Daten oder Uhrzeiten oder sowas, du kannst halt alles da reintun, aber du brauchst halt, also Cyberpunk 2077 wirst du da nicht drauf spielen können.
Höchstwahrscheinlich aber, nicht.
Für einfache Anwendungen sollte es erstmal reichen und das hatten sie ja dann halt auch im Sinn erstmal, so relativ einfache Dinge. Das Tolle ist, dadurch, dass du halt diese Chemikalien verwendest, kannst du es tatsächlich im Tintenstrahldrucker drucken.
So haben sie es echt?
Du füllst sie dann halt eben die verschiedenen Chemikalien, was in halt diese Kartuschen und dann kann dir so ein Drucker so ein Display halt ausdrucken. Und demnach ist es halt auch hoch personalisierbar. Das ist ja echt halt cool. Auch bei dem 3D-Drucker, dass es halt nicht, dass du halt auf quasi ein oder zwei Formen beschränkt bist, sondern du kannst es ja, quasi klar. in jede Form drucken. Huh. Der Punkt ist halt, du musst halt auch dann eben jedes Pixel einzeln drucken, weil da füllst du halt dann immer in so quasi wie in so Kästchen diese elektrochrome Flüssigkeit ab. Oder ich nenne es Chemikalie, weil du, das könnte ja auch, könntest ja, also das ist jetzt halt auch immer so Gelee-artig. Das könntest aber auch dann, wenn du was findest, was so funktioniert, ein Feststoff oder halt eine Flüssigkeit, muss halt, ist immer, also es ist halt alles hoch anwendbar, also hoch personalisierbar und ermöglicht halt maßgeschneiderte und kostengünstige Lösungen vor allen Dingen. Also du brauchst kein sophisticated Prozess und Produktionsequipment, sondern nach dem Motto, die haben das hier in ihren Epson-Drucker gefüllt und gib ihm. Also ganz ist es wahrscheinlich nicht gelaufen.
Aber und was ist die Trägersubstanz da?
Das ist
auch wo drauf gedruckt wurde?
Ja, das ist halt auch wieder so ein Polyurethan.
Ah, okay.
Das ist aber auch, das war jetzt nur halt für diesen Anwendungsfall, um das auf die Haut zu tätschen. Mhm. Wenn du irgendwo anders halt drauf machen kannst, willst, dann nimmst du halt wieder was anderes.
Na gut, stimmt, macht Sinn.
Das war halt nur, weil sie es halt so fancy auf der Hand zeigen wollten, weil das halt dann sagen sie, ja, das ist sogar biokompatibel und alles ganz cool. Weil du halt eben sagst, die Haupteinsatzgebiete könnten sich dafür vorstellen, dass es halt Medizin, die Medizindiagnostik oder eben bei Lebensmittelverpackungen, wie ich das eben schon gesagt hatte, mit diesem Qualitätsmerkmal, ist das jetzt noch frisch. Bei Fleisch kannst du es nämlich gut an der Gaszusammensetzung innerhalb dieser Packung dann halt messen und dann kannst du halt außen drauf anzeigen, so nach dem Motto, das ist noch frisch oder das ist nicht frisch. Das heißt, du könntest damit so Sachen wie das MHD halt einfach abschaffen, weil dann geht es halt nicht mehr daran, dass du dich darauf verlassen willst, ob dieses Datum jetzt erreicht ist oder nicht, sondern du kannst den tatsächlichen Zustand des Nahrungsmittels halt direkt monitoren. Also die haben es, oben da dieses Coating, was du da siehst, oben drüber auf diesem Bild, das ist Gelatine tatsächlich in dem Fall gewesen. Ja.
Okay.
Nicht vegan, aber biologisch abbaubar. Und dadurch kannst du es halt auch an verschiedene Körperstellen einfach dann halt einfach darauf tappatschen, weil ist halt egal. Das fand ich eigentlich ganz cool, was sie damit alles verschiedene Sachen machen konnten. Ja. Mehr war das eigentlich nicht schon. Ich fand, das ist so quasi wie der Enabler,
cool. Ja, ja.
Enabler-Technologie, weil dir das halt sehr viele Türen einfach aufstößt. Ich habe dann immer gleich, wenn ich an sowas denke, habe ich immer direkt schon quasi so diese Zukunftsvision, dass keiner mehr so sein Handy in der Tasche trägt oder so, sondern einfach so auf seinen Handrücken schaut und da halt dann alles Mögliche drauf hat. Gut, das war jetzt ja hier nicht der Hauptpunkt, weil es ging ja eigentlich nur darum, dass du halt simple Anzeigvarianten hast, die halt keinen Elektroschrott produzieren. Und was haben wir da alles schon? So, du denkst immer so, selbst wenn du an deinen ollen Digitalwecker denkst, das ist Kunststoff und Platin, ja, und Elektroschrott.
Ja.
Und das wäre halt genau so ein Anwendungsfall, wo du einfach nur quasi eine Uhrzeit anzeigen musst. Und wenn ja, wenn der cool, halt wenn du nicht mehr brauchst oder sowas, dann schmeißt du es halt einfach auf den Kompost und erzeugst keinerlei Elektroschrott damit.
Ja.
Von Fancy. Daher, ja. Also das, was jetzt hier gemacht haben, das war halt quasi, sie haben damit nicht richtig was angezeigt, sondern sie haben halt nur diesen Showcase nach dem Motto, das war hier, auf dem Bild sieht man dann auch, dass das halt so eine Batteriezelle ist, mit so drei Balken quasi drin. Quasi die Ladeanzeige von irgendwas.
Ja, das war ja da einfach nur Uhrzeit, Ladeanzeige und ich glaube Wetter oder so hatten die da drauf.
Aber das wäre noch genau, das sind natürlich die klassischen Anwendungsfälle, die einem so einfallen, wenn man halt nicht viel Möglichkeit hat, irgendwie fancy Anzeigen zu machen, aber die maximale Funktionalität rauskitzeln möchte. Ja. Länger wollte ich darüber jetzt gar nicht rumschwafeln. Ich könnte Elektrochrom-Effekt rumsprechen, da sind dann ultra komplizierte Übergangsmetalloxidverbindungen.
Nee, das verstehe ich dann eh nicht.
Ich habe auch keine Ahnung davon, du hast keine Ahnung davon und es ist furchtbar, es sieht furchtbar drüber
darauf aus. Basiert doch letztendlich unser Podcast.
Ja, das nur Halbwissen vermitteln. Nach dem Motto, wir haben das jetzt mal kurz zusammengefasst, wenn ihr das versteht oder genau verstehen wollt, lest es euch selber durch.
Genau,
so gut. Not my business.
Ja.
Ja.
Ja. Dann kommen wir jetzt von der Wissenschaft zum Schwurbel.
Oh. Also. Wieso ist das Schwurbel? Das ist doch alles hochwissenschaftlich, so wie ich mir gestern diese Seite angeguckt habe
für
5 Minuten.
Genau. Nee, und zwar, wie gesagt. Ich
muss die Seite nochmal öffnen.
Das ist komplett geklaut, mehr oder weniger von Methodisch Inkorrekt, weil die in ihren Podcast-Folgen auch immer die Unterkategorie sozusagen Schwurbel der Woche, sage ich mal, haben. Und okay. Da hatten die jetzt. Ich bin so ein bisschen. Das ist so ein bisschen wie ein Autounfall. Ne? Ich bin einerseits schockiert, sprachlos, aber irgendwie auch fasziniert.
Ja, gut, aber der eigentliche Grund ist, warum du das natürlich jetzt hier anbringen willst, ist, dass man zu kritischem Denken aufklären möchte. Oder nicht? Es ist nicht nur reines Doomscrolling.
Nicht? Okay.
Es kann ja mal sein, dass einem sowas natürlich auch irgendwie im familiären Umfeld oder sowas mal so über den Weg läuft und dann, wenn man halt nicht kritisch das hinterfragt, kann das ja sein, dass man dann schon mal leider sowas auf dem Leim geht. Und ich finde das immer wichtig, dass man dann einen Schritt zurückgehen muss, sich das nochmal anschauen und dann, macht das jetzt überhaupt Sinn? Gut, dieses Ormus, was du hier rausgesucht hast, das ist so.
Ja, also ich muss sagen, als ich mir das alles dann selber nochmal durchgelesen hatte, da dachte ich mir so, okay, für Steuerhinterziehung gehst du in den Knast, aber mit so kackdreisten Lügen Geld verdienen ist okay.
Ja, fang erstmal von vorne an. Ja. Ich habe dich jetzt schon wieder off-track gebracht.
Also Ormus ist ein Heilmittelchen, nenne ich es mal, soll es darstellen. Ist, vielleicht
er hat auch schon mal Quotes gemacht.
Ja, genau. Es gibt auch sogenanntes kolloidales Silber oder sowas. Das ist auch letztendlich irgendwelche Silberverbindungen in Wasser sollen das sein, die im Prinzip für alles gut sein sollen. Also jegliche Krankheiten heilen können und so weiter. Und man fühlt sich damit dann super toll. Also dieses Ormus ist nochmal ein bisschen, sag ich mal, eine Steigerung, weil ich meine, bei diesem Kolloidalsilber oder wie das auch immer heißt, das sind halt wirklich einfach Silbersalze gelöst in Wasser, die in einer Konzentration sind, die keine Wirkung, sage ich mal, haben, beziehungsweise nicht die Wirkung haben, die da überall versprochen werden. Und Ormus, ich lese einfach einmal den ersten Absatz vor.
Oh ja, den habe ich gerade auch gelesen.
Was ist Ormus? Ormus ist eine natürlich vorkommende Substanz, die zur Platinmetallgruppe unseres Periodensystems gehört. Das ist schon das Erste. Ich habe noch
was
nie
ist
davon
die fucking Platin-Gruppe? Genau,
das ist das Erste. Ich habe noch nie davon gehört, dass es in unserem Periodensystem eine Platinmetallgruppe gibt. Aber sei es so. Vielleicht gibt es die, ich bin kein Chemiker, ich glaube es
aber nicht. Ich wollte gerade sagen, wir haben gerade gesagt, dass wir keine Chemiker sind.
Genau. Es scheint jedoch das unerhörte Geheimnis der Mineralisierung und der alchemistischen Schlüssel zur Gesundheit zu sein.
Ja.
Viele glauben, genau, glauben muss man betonen, viele glauben, dass es die nächste Grenze in der Gesundheit und der Evolution des Menschen ist. In alten Zeiten wurde es in chinesischen, hinduistischen, hebräischen und ägyptischen alchemistischen Texten als Elixier des Lebens, Chi, biblisches Manna, Sternenfeuer erwähnt und auch bekannt als der Stein der Weisen oder auch Gold des Geistes.
Da ist ja alles drin.
Da ist alles drin.
Sogar J.K. Rowling. Weißt du, was mir da schon auffällt? Das sind sehr viele klug klingende Wörter, die man irgendwie hintereinander gehangen haben, die aber bei genauem Betrachten keinerlei Sinn ergeben.
Ja, ist auch so. Und dann
Geheimnis der Mineralisierung und der alchemistische Schlüssel zur Gesundheit.
Ja. Und dann kommen wir zur Wirkung, die von diesem Zeug versprochen wird. Ja, aber was ist denn jetzt
Ormus?
Ja, Moment. Das
ist immer noch an wie eine Abstufung von Apfelmus und den mag ich auch schon nicht.
Von Apfelmus. Ja, kommen wir gleich zu. Also okay. Die versprochenen Wirkungen. Klares Denken, entwickelte Intuition. Da frage ich mich, was ist eine entwickelte Intuition? Emotionale Heilung, gut von mir aus, wenn man dran glaubt vielleicht. Größere Klarheit und Fokus. Schön. Gefühl, vollständig präsent zu sein. Gedankenmanifestation.
Bitte was?
Erhöhte spirituelle Verbundenheit, gesteigerte Neurotransmitterproduktion, Vogel, erhöhte Traumklarheit, Anti-Aging-Eigenschaften und, das finde ich das Beste, Hyperstrukturierung von Wasser. Was ist das? Was ist Hyperstrukturierung von Wasser?
Das sind ja alles so Dinge, wo du dir erstmal durchhängst, ja, das sind die Wirkungen, aber wie messe ich die? Und erstens, will ich das überhaupt? Will ich Hyperstrukturierung von Wasser haben?
Ja, das ist was, halt das auch bringt, die Frage.
Weißt du, das hört sich dann immer so, ist das dann Deuterium oder sowas? Und ich kann damit irgendwie große Explosionen herbeiführen? Oder also, da, wie, was war das andere hier? Gefühl, vollständig präsent zu sein. Will ich das eigentlich? Werde ich da nicht verrückt oder so?
Ich finde auch, tatsächlich bei den,
alles klar wird.
Bei diesen Wirkungen ist es halt auch so, dass irgendwie alle, bis auf jetzt vielleicht das Anti-Aging und die Hyperstrukturierung von Wasser, was auch immer das sein mag, sind halt alles, sage ich mal, kognitive Sachen, wo ich mir denke so, jo, wahrscheinlich schaffst du das auch mit Meditieren irgendwie.
Ja, das hört sich für mich so etwas an, wenn du dir das einbildest, dass das davon kommt, dann kann das auch sein.
Ja.
Wo bin ich ein bisschen, wo war das hier, gesteigerte Neurotransmitterproduktion. Das wäre doch eigentlich das Einzige hier aus der Liste, was man tatsächlich nachweisen könnte, oder?
Aber zurück zu deiner Frage, was das eigentlich ist.
Ja.
Das Ganze nennt, oder der Wirkstoff, wenn man so will, also auch wieder große, fette Anführungszeichen bei Wirkstoff, ist sogenanntes monoatomisches Gold.
Bitte was?
Ja.
Aber warum zählt das denn zur Platinmetallgruppe, wenn es Gold ist?
Ich weiß es nicht. Und ich weiß vor allem auch nicht, was mir dieses monoatomisch sagen soll. Ist, ja, normalerweise, also...
In ein Atom Gold.
Ja, ich meine, ein Goldatom ist immer irgendwie ein
Atom für sich. Hier oben steht Zirbeldrüse. Sind das nicht diese QAnon-Spinner?
Ah, das kann sein. Die Zirbeldrüse aktiviert es auf jeden Fall auch.
Aber nimmt man da nicht das Adrenochrom, gewinnt man doch aus der Zirbeldrüse, oder?
Das ist alles so verboten. So tief bin ich in diesem Schwurbel jetzt nicht drin. Und kommen wir zurück, ich habe ja auch eben das mit diesem kolloidalen Silber erzählt, da gibt es natürlich auch kolloidales Gold. Und hier steht jetzt, wieso monoatomisches Gold? Die Partikel von kolloidalem Gold können potenziell eine Reihe von Dingen tun. Finde ich schön, dass sie selber sagen, können potenziell eine Reihe von Dingen tun. Sie könnten helfen, Probleme wie Gelenkschmerzen zu behandeln und viele andere körperliche Dinge. Kolloidales Gold wird aber nicht auf einer zellulären Ebene wie monoatomisches Gold verarbeitet. Da denke ich mir, wie wird es denn dann verarbeitet, wenn es nicht auf zellulärer Ebene verarbeitet wird? Aber okay.
Quanten. Genau.
Monoatomisches Gold ist so klein, dass es fast schwerelos ist. Das finde ich so schön. Das ist, aufgrund der Kleinheit ist es schwerelos.
Aber die Größe ist doch definiert durch monoatomisch. Also wir wissen ja, wie groß der Durchmesser eines Goldatoms ist.
Ja, und jetzt halt dich fest. Du musst dich wirklich festhalten, okay. sonst wirst du dann das Lebtag nicht mehr vor. Wenn ein flüssiger Füllstoff wie Wasser eingefüllt wird, bleibt es als Supraleiter wirksam. Und obwohl kolloidales Gold ebenfalls in Wasser suspendiert ist, sind die Teilchen zu groß, als dass es die Körperzellen effektiv verarbeiten können.
Also es ist zu groß und gleichzeitig zu klein. Und Superleiter.
Ja. Ich habe auch noch nie gehört, dass Gold ein Supraleiter ist.
Wenn monoatomisches Gold bei Zimmertemperatur ein Supraleiter wäre, dann sind die hier an was ganz Großem dran. Da rieche ich quasi schon Nobelpreise.
Und jetzt hier. Es ist bekannt, dass monoatomisches Gold die Zellen glättet und sie zu einem Supraleiter macht.
Die Zellen glättet. Will ich das?
Ich weiß es nicht. Und vor allem, will ich ein Supraleiter sein?
Ja. Dann kannst du zumindest keinen Stromschlag bekommen.
Ja. Dies fördert den Energiefluss und fördert das geistige, emotionale und körperliche Wohlbefinden. In diesem Zustand ist das Gold halb materiell und halb ätherisch. Das finde ich auch gut.
Halb materiell und halb ätherisch. Ach Gott, können wir das bitte
aufhören? Das ist auch immer schön. Es gibt auch keine Nebenwirkungen bei der Verwendung von monoatomischem Gold, da der Körper es effizient und effektiv verwenden kann. Das ist immer so, wenn es keine Nebenwirkung gibt, gibt es auch keine Wirkung. Das ist eigentlich so ein Grundsatz von allem.
Ich habe oben auch jetzt mal auf diesen Reiter Zirbeldrüse gedrückt. Aber wenn wir das jetzt überall hier machen, dann werden wir heute nicht mehr fertig.
Ja.
Wenn jemand Bock auf Doomscrolling hat und einfach schlechte Laune hat und mal gute Laune haben möchte, einfach durchlesen. Hey, das ist halt auch so schwachsinnig schon wieder, dass das, also ernst nehmen kannst du das doch nicht, oder?
Nee. Und das Schöne ist, auch die wissen, glaube ich, nicht, was PPM, also Parts per Million, genau ist sozusagen.
Er macht einfach weiter. Okay.
Sorry. Als Messgröße irgendwie. Wenn sagen sie einmal, dass in sag ich mal jetzt salopp gesagt, in anderen oder schlechteren Ormus-Präparaten gefaked hohe Gehälter von 250.000 bis 500.000 ppm sind. Erstmal denke ich mir so, wenn du so hohe ppm hast, dann kannst du es eigentlich auch schon fast irgendwie in Nanogramm oder Milligramm angeben. Und außerdem kommt dann ein paar Absätze später, was die Vorteile von hier diesem Ormus monoatomischem Girl sind, was die hier verkaufen, steht, ist ultra stark, 2000 ppm für jeden messbar. Und da dachte ich mir so, ist das jetzt gut? Ich dachte, wenn es so viel ist, ist es eher schlecht. Und auch diese Beschreibung von diesem monoatomischen Gold. Ist Highspin.
Highspin?
Mhm. Da wow. Ich glaube, da hat auch wahrscheinlich nur irgendeiner von diesen bekifften Produzenten da mal irgendwas von Spins in Zusammenhang mit Atomen gelesen.
Und mehr ist besser.
Und dachte, genau, und dachte, hi, wenn ich jetzt den Spin hochsetze, dann ist das bestimmt richtig gut.
Kurze Anmerkung, und so funktionieren Spins bei Partikeln nicht.
Ja.
Weder bei Boson noch bei, wie heißen die? Oh Gott, ich bin Physik so
schlecht. Fermion.
Fermion, das waren ja die anderen. Die einen haben ganzteilige und die andere haben, oh Gott, nein, das ist komplizierter. Nein, das machen wir nicht aus, ich habe keine Ahnung.
Ja, und dann unter Highspin ist 100.000-fach mal kleiner als Nano.
Aber ist es dann nicht kleiner als ein Atom?
Genau, weil das ist nämlich, das haben die auch im Methodisch Inkorrekt Podcast schön auseinandergenommen. Weil die, sag ich mal, kleinste sinnvolle Messgröße für sowas ist ein Angström. Und das ist der Durchmesser von einem normalen Wasserstoffatom, also dem kleinsten Atom in unserem Periodensystem. Und ich meine 10 Nanometer oder sowas. 10 Angström sind ein Nanometer. Das bedeutet also, wenn das 100.000 Mal kleiner als Nano ist, sind wir auf subatomarer Ebene. Und dann auch das nächste, kristalliner Zustand, White Powder Gold und dadurch farblos. Also, wer was? Denkt sich so ein
Quatsch aus? Wenn es doch White aus? Powder heißt, wie kannst du dann durchsichtig?
Ich glaube, White Powder haben die zu sich genommen, als sie das geschrieben also, haben. Und dann
hast du auch
ist
schon
magnetisch,
auf die Erfahrungsberichte geklickt?
Nee, tatsächlich nicht.
Mach
ist magnetisch,
nicht.
Ist im M-State, was zum Teufel auch der M-State sein mag, völlig chemiefrei und kein Alkohol.
Ja, natürlich, es ist alles immer
chemiefrei. Ja. Auf jeden Fall, ein 10 Milliliter Fläschchen davon kostet 60 Schweizer Franken, um das noch kurz zu beenden. Also, großer Schwachsinn und ich frage mich immer, welche Vollhongs auf so einen Quatsch hereinfallen können. Aber ja. Jetzt darfst du zu deinem. Um jetzt nicht.
Ich habe gerade geguckt, was der M-State ist.
Was ist der M-State? Gibt's das wirklich?
Monatomic. Occurring as a single atom.
Toll.
Ist mit den Orbitalen irgendwie? M-Orbital? Oder. Nee, keine Ahnung. Aber ja, das gibt's tatsächlich.
Naja. Auf jeden Fall großer Humbug, sehr
nicht
unterhaltsam.
Kaufen.
Genau, nicht kaufen, aber sehr unterhaltsam zum Durchlesen. Und
wenn jemand das Bedürfnis hat, so viel Geld für ein durchsichtiges Puder von monoatomischem Gold auszugeben, kann er mir das auch überweisen. Ich habe sowas auch im Schreibtisch liegen.
Genau, einfach, ich wollte gerade sagen, einfach ein Fläschchen mit ein bisschen Leitungswasser drin, kannst du ihm auch gerne zuschicken.
Nein. Es ist ja unsichtbar.
Nein, es ist nicht unsichtbar, es ist farblos, weil es White Powder Gold ist. Das hast du falsch verstanden, Benedikt.
Das ist egal, ich kann nicht. Das ist egal. Egal.
Ja. Ohne uns jetzt weiter in diesem Schwurbel zu verrennen, eigentlich wollte ich auch gar nicht so lange darüber quatschen, wie ich jetzt getan habe.
Aber
ich fand es einfach faszinierend.
Triggert davon,
ja, ich bin triggert von so einem ausgemachten Schwachsinn. Wie gesagt, ich meine, ja, Steuerhinterziehung ist auch nicht fair und sollte bestraft werden, aber dass man für Steuerhinterziehung in den Knast gehen kann. Und solche Leute können sowas legal betreiben, weißt du? Da kann ich auch einfach irgendwie Urinfläschchen verkaufen und sagen, das ist ein Heilmittel von jungfräulichen Einhörnern gewonnen, die bei Vollmond geboren wurden. Das hat genauso tolle Eigenschaften.
Mir ist schon der nächste Schwurbel geschickt worden. Ich habe gerade eine Textnachricht bekommen, wo mir jemand auf einen Schwurbel hingewiesen hat. Damit ist der für die nächste
sehr schön. Dann steuerst du in der nächsten Folge den Schwurbel der Woche zu. Okay. Also dann mach jetzt mal weiter, bevor wir uns weiter darin verrennen, mit deinem methodisch korrekten Glühwein trinken.
Der Schwurbel-Podcast. Methodisch korrektes Glühwein trinken. Jeder kennt das. Er kriegt von dem Institut seines Vertrauens, da es ja keine Weihnachtsfeier ging, eine Flasche guten Glühweins geschenkt, wo man dich jetzt hingetan hat. Ich wollte die dir zeigen. Aber ja, das ist so mit aus echtem Rotwein.
Aus echtem Glühwein.
Aus echtem Glühwein.
Läuft nur von glücklichen Glühweinen.
Ja, ich hab die jetzt schon vor der Sendung leer gemacht. Das, und jeder kennt das Problem. Er trinkt auch diesen billigen Netto-Glühwein mit 3% Alkohol und den musst du ja, ne, wir machen den dann abends, dann stellen wir den auf den Herd und dann nimmst du dir vor, du machst den glühendsten Glühwein der Stadt. Und dann kommst du irgendwann an das sogenannte Glühwein-Problem oder auch, wie wir das genannt haben, die Schnapsidee. weil du trinkst halt die ganze Flasche Glühwein und keiner ist besoffen. Das kennt ja jeder sicher, jeder müsste das schon sagen, der darf nicht kochen. Er darf auf keinen Fall kochen, weil sonst verschwindet der Alkohol aus dem Glühwein. Ich habe ja nicht umsonst so lange studiert, deshalb kann ich das auch erklären, nämlich mit der Thermodynamik mehrphasiger Gemische. Jetzt müsste von dir kommen, buh, ja, ich rede gerade über sich betrinken und dann komme ich mit der Thermodynamik mehrphasiger Gemische rum.
Also, wahrscheinlich willst du auch einfach nur darauf hinaus, dass halt Alkohol einen niedrigeren Siedepunkt hat, oder?
Ja, aber
ganz und als erstes verdunstet.
Das ist gut, dass du das jetzt sagst. Den Satz kannst du jetzt gleich nochmal wiederholen. Und wir können uns einfach darauf einigen, dass Glühwein ein Alkohol, also ein Ethanol-Wasser-Gemisch ist.
Genau, um es zu vereinfachen.
Plus Kräuter, aber die ertragen wir ja nur, weil Hauptsache es knallt.
Genau, Hauptsache es brennt auf der Zunge mal bumm im Kopf.
Ja. und demnach haben wir irgendwann, wenn wir das erhitzen, natürlich ein Dampf-Flüssigkeits-Gemisch und irgendwann dann auch ein Gleichgewicht, ein sogenanntes. Und wenn du dir das halt so anschaust, du stellst es auf die Herdplatte, du machst die Herdplatte an, dann wird der Glühwein wärmer und er wird wärmer und irgendwann bildet sich halt eine Dampfphase. Das ist ja jetzt erstmal relativ empirisch nachzuvollziehen. und dann ist die Frage, was passiert? Es verdunstet doch erst der Alkohol und dann das Wasser, oder?
Naja, das nicht. Hast du jetzt gerade. Ja, also es verdunstet. Also es ist ja natürlich nicht so, dass nur der Alkohol verdampft, aber anteilig mehr Alkohol als Wasser, hätte ich gesagt.
Ah, da hast du dich gerade nochmal so gerettet. Wir haben nämlich in Thermodynamik immer quasi so ein Flüssigkeitsdampfdiagramm, also ein sogenanntes. Diagramm uns ausgeschaut, da hast du eben eine sogenannte, für jede mehrstoffige Verbindung eine Siedelinie und eine Taulinie. Das heißt, eine Linie, bei der die erste Gasblase entsteht und dann, wenn du quasi von unten, also wenn du von unten nach oben gehst, von kalt nach warm, ist die Siedelinie da, wo der erste Dampftropfen, Dampfblase entsteht und wenn du von heiß nach kalt gehst, ist die Taulinie da erreicht, wo du bei jedem Zustand dann wieder die quasi den ersten Tropfen Flüssigkeit hast. Und das ist halt leider nicht so, dass du sagst, das ist quasi irgendein lineares Verhältnis oder so. Das wäre immer dann, wenn du eine ideale Flüssigkeit hast, also ein ideales Flüssigkeitsgemisch. Und dieses Diagramm sieht so aus, dass du halt auf der Y-Achse die Temperatur aufgetragen hast. Und auf der X-Achse halt die Stoffmengenanteile. Halt entweder Prozent Wasser oder Prozent Ethanol. Und dann siehst du auf der quasi bei 0% Ethanol, also wenn du reines Wasser hast, dass du die, also die erste Dampfblase, also den Siedepunkt, erreichst bei ungefähr 98 Grad. So, ja. Also, ne? Da, wo Wasser halt kocht. Und bei reinem Alkohol siehst
du, auf dass Meereshöhe. Das, ja. Okay, das war jetzt gemein.
Ich spreche hier von Standarddruck.
Gut.
Ein Bar. So, keine Ahnung. Ich nehme an, ein Bar. Die sieht natürlich bei jedem Druck dann auch wieder anders aus. Das ist ein 3D-Plot eigentlich. Aber das wollte ich dir jetzt nicht antun. Das ist natürlich mit, auch druckabhängig.
Mit druckabhängig, da gibt es doch auch den... Obwohl, ne, das ist, mit dem Tripelpunkt, wo du im Prinzip alle drei... Obwohl, ne, das ist ja für einen einzelnen Stoff, nicht für ein Stoffgemisch. Erzähl exakt weiter.
Aber nett. Und dann siehst du halt, dass das ungefähr bei, weiß ich was, 77 Grad kocht der Alkohol. Da ist ja eine Diskrepanz dazwischen. Aber du hast ja, wir haben ja eben schon gesagt, wir haben ungefähr 3% in dem billigen drin, 3% Alkohol. Und in diesem Diagramm kannst du dann nämlich einfach von den 3% Ethanol eine senkrechte Linie nach oben ziehen. Und dann, wenn du an die Siedelinie kommst, dann siehst du, dass das ungefähr, also unter der Temperatur von kochendem Wasser ist. Weil die leichter siedende Komponente der Alkohol, die gesamte Siedetemperatur des Gemisches reduziert. Und dann kannst du nämlich, wenn du von da aus, dann siehst du halt eben, dass bei dieser Temperatur hast du folgende Massenverteilung, also Stoffmengenanteilverteilung, nämlich 3% Ethanol und 3% Wasser. Aber deshalb kannst du es halt nicht immer sagen, dass erst der Alkohol und dann das Wasser, oder es verdunstet immer in einem bestimmten Verhältnis. Ja. Und dann ist es nur ein reines Optimierungsproblem, wie viel Knalleffekt du haben willst. Also du setzt quasi einen Deckel auf den Topf und bringst ihn halt erst bei diesen 98 Grad den Glühwein zum Kochen und lässt es dann wieder abkühlen. Das, was du dann, die Dampfphase, fängst du halt auf und lässt du abkühlen. Und das ist dann halt wieder bei der Taulinie. Und dann siehst du, dass du da in dieser Dampfphase, die du aus dem Glühwein gewonnen hast, 24% Alkohol drin hast.
Hm.
Das ist schon ein sehr guter Schnaps. Aber das reicht uns nicht.
Nee, Schnaps ist es nicht.
Ja, Likör und irgendwas dazwischen.
Ja.
So, aber gut, das reicht uns noch nicht. Wir können das Ganze nochmal zum Kochen bringen. Und dann sehen wir, wenn wir das wieder Richtung Siedelinie erhöhen, dann ist das schon noch so bei 85 Grad. Dann kocht das wieder. Und dann führen wir wieder das sogenannte Kopfprodukt, also die Dampfphase, ab und kühlen die wieder ab, bis wir wieder zur Taulinie runtergehen. Und dann sind wir bei um die 40% Alkohol.
Das ist jetzt schon ein guter Schnaps.
So, aber du siehst, der Abstand wird kleiner. Und das kannst du jetzt immer wieder machen, in so Treppen. Also immer wieder erhitzen. Mhm. Und wir werden aber nie die 100% Alkohol erreichen.
Das stimmt.
Weißt du, warum?
Ich kann es jetzt nicht gut erklären, glaube ich. Deswegen sage ich am liebsten, sage ich lieber nichts, bevor ich hier groben Unfug erzähle.
Es ist, also, das kann man chemisch erklären, aber für uns Ingenieure und dann mit der Thermodynamik ist es sehr viel einfacher, weil dann kann man sich nämlich wieder auch dieses Glühwein Diagramm, Gemischdiagramm anschauen und sieht halt, dass bei ungefähr, jetzt lass mich nicht lügen, 10% Wasser und 90% Alkohol die Taulinie und die Siedelinie sich schneiden. Und dann verdampfst du quasi genauso viel Wasser wie Alkohol. Das heißt, deine Zusammensetzung ändert sich nicht mehr. Das heißt, du läufst dann immer gegen, du kannst das dann zwar immer erhitzen und wieder abkühlen, aber du kriegst nicht mehr Alkohol raus.
Sondern einfach nur generell weniger.
Ja, nicht, wir sind ja ideal, das heißt, wir verlieren keinen Dampf.
Gut.
Aber das ist halt der Threshold, gegen den wir da rennen. Und deshalb ist es bis dahin möglich, billigen Alkohol zu bekommen. Und für mehr musst du den teuren Alkohol aus der Apotheke kaufen. Weil der halt nicht mehr durch dieses billige Destillierverfahren, weil das ist ja relativ easy, das kannst du quasi mit dem Kochtopf machen. Ja. Damit kommst du dann halt nur bis dahin, aber wenn du halt 98% gegen Alkohol haben möchtest, dann musst du dich anderen Verfahren anwenden, also chemische Trennung oder halt andere physikalische Trennverfahren. Aber es wird dann halt teuer. Aber ja, so könntest du quasi den Alkoholgehalt deines Glühweins erhöhen. Oder optimieren in dem Fall. Aber mehr als 90%
oder du nimmst, würdest... Oder du setzt einfach einen Kochpott auf und machst dann letztendlich... Und
kippst Schnappkorn rein, ja.
Ja, okay, das geht natürlich auch. Ich hätte gesagt, du hängst dich dann einfach über den warmen Glühwein mit einem Handtuch über dem Kopf und inhalierst.
Ja, da gibt es auch, lustige Geschichten. Es gibt nämlich, wenn du in den USA quasi bei Jack Daniels so Distillientouren machst, da gibt es zum Beispiel in Tennessee gibt es eine der Hauptverarbeitungsbetriebe von Jack Daniels. Mhm. Wo die den Hersteller, kannst du halt so Touren machen. Das Problem ist, diese Distillerie liegt in einem sogenannten Dry County. Was heißt das?
Da darfst du wahrscheinlich nicht saufen, oder?
Exakt. Und wie sieht denn bitte schön eine Schnaps-Distillerie-Tour aus, bei der du nichts trinken darfst? Ja, du kriegst halt Limo die ganze Zeit. Aber Jack Daniels hat sich da ein Workaround aufgedacht. Und zwar, damit die halt, wenn die den so aromatisieren und sowas, da lassen die auf einer Stufe über so glühende Kohlen laufen. Damit wird der halt zwar verdampft und dann auch wieder kondensiert, aber das soll irgendwie so ein Raucharoma oder
bla. Da kannst du den Kopf mal in Dampf halten.
Irgendwie. Exakt, das machen wir bei der Tour.
Nicht im Ernst.
Dann setzen die Leute da drum rum, machen deine Deckel auf und dann sagt der Tourguide immer, breathe. Und dann, ja.
Geil.
Und da wissen
einmal,
wir jetzt
einmal ja Saunaaufguss mit einer Flasche Schnaps.
Und dann wissen wir jetzt ja auch so, wir sind ja dann quasi schon beim Schnaps. Wie viel hat Jack Daniels?
40, 43, normaler Schnaps.
Dann gucke ich immer bei der 40-Linie, dann destilliere ich das. Dann sind wir ungefähr bei 70-80% Alkohol, rein Alkohol, den du da einatmest.
Jo, das knallt.
Ja. Quasi Storum.
Oh Gottes Willen, ey. Ja, wunderschön. Methodisch korrektes Glühwein trinken.
Weiß ich auch, das war jetzt geht. Klein und kurz und schmerzlos. Ich hätte mir natürlich noch mehr in der Thermodynamik mehrphasiger Gemische aufhalten können. Aber da hätte, glaube ich, keiner Bock drauf gehabt.
Nee, ich auch nicht.
Aber das war so eine schöne Anekdote, die wir mal da drüber gestolpert sind. Und an dem uns versucht hat, unser Thermodynamik-Prof das Thema
schmackhaft zu machen.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja.
So, nachdem wir jetzt alle etwas betüdelt sind, komme ich wieder zu meinen gefühlvollen Themen. Herzschmerz. Genau, der Herzschmerz. Und zwar, also wieder logischerweise für die Kategorie Causa Obscura. Und zwar hat sich da ein 17-jähriger Patient vorgestellt, der seit 3 Tagen anhaltende Brustschmerzen hat und stellt sich damit dann eben in der Notaufnahme vor. Er beschreibt diese Schmerzen als substernal, also direkt unterm Brustbein liegend, stechend und in den Rücken ausstrahlend.
Ist auch sehr weihnachtlich. Genau. Ich muss dich bringen, es tut mir leid. Substernal.
Und das ist dann sowas, also wenn man jetzt mal außer Acht lässt, dass der erst 17-jährig ist, würde man, und das sozusagen beschrieben bekommt mit Brustschmerzen, denkt man natürlich als erstes eventuell an einen Herzinfarkt. Wenn es dann noch irgendwie in den Arm ausstrahlt, noch besser. Wenn es in den Rücken ausstrahlt, kann man auch schon mal an eine hohe Aortendissektion denken. Also sprich, dass sich da
hört sich jetzt auch nicht so lustig an.
Nee, da trennt sich sozusagen die Wand deiner Aorta auf. Das ist auch nicht gut. Ja, also beides suboptimal, um es mal gelinde auszudrücken. Dann sagt er noch, dass im Liegen und beim tiefen Einatmen sich der Schmerz verschlimmert. Also vor 2 Tagen hätte das Ganze eingesetzt und wäre dann allmählich schlimmer geworden. Sonst ist er kerngesund, hat aber an sonstigen Symptomen noch generelle Müdigkeit, Kurzatmigkeit und Belastungsdyspnoe, also letztendlich unter Belastung Atemprobleme. Jetzt stellt sich natürlich die große Frage, hat der mit 17 Jahren wirklich schon irgendwie eine Herzerkrankung? Ich meine, kann man sich nicht wirklich vorstellen. Zumindest keine, die sich so manifestieren würde. Also was man als erstes macht, ist, dass man einmal das Stethoskop dem jungen Mann auf die Brust hält, um abzuhören, wie sich das anhört. Die Lunge hört sich unauffällig an und auch das Herz klingt unauffällig. Also da kann man schon mal nichts rausziehen letztendlich. Dann nimmt man das nächst bessere und einfache und überall verfügbare Diagnostikum, das EKG. Und macht dann da eben schreibt dann ein 12-Kanal-EKG, also mit allen Standardableitungen letztendlich. Und das ist hochauffällig tatsächlich, weil man nämlich sieht, also gut, der Herzschlag ist schneller, das kann schmerzbedingt einfach sein, das ist jetzt wenig wegweisend, aber man hat über allen Ableitungen diffuse ST-Streckenhebungen. Und ST-Streckenhebungen sind normalerweise, das ist also die ST-Strecke ist ein Abschnitt im EKG in einer Herzaktion letztendlich, die je nachdem in welchen Ableitungen sie vorzufinden ist, eben für einen Infarkt sprechen kann. Aber da gibt es dann eben, je nachdem, wo das Infarktgebiet ist, gibt es dann typische Muster, in welchen Ableitungen diese ST-Streckenhebung auftritt. Und da das bei ihm so diffus ist, ist das auch wieder kein Hinweis wirklich auf einen Infarkt und man denkt als erstes an eine Perimyokarditis, also letztendlich eine Entzündung des Herzens, weil das nämlich auch ST-Streckenhebungen machen kann, die keinem Herzinfarktgebiet, sage ich mal, zuzuordnen sind. Auch in dem Alter ungewöhnlich, aber plausibel, sage ich mal so, von der Konstellation bisher. Dann nimmt man dem natürlich auch noch Blut ab. Wenn man schon mal dabei ist. Und um natürlich auch weitere Ausschlussdiagnostik zu betreiben. Und da fällt dann eben auf, also das Labor ist auch eigentlich Blande, nur die Herzenzyme und Entzündungsparameter sind erhöht. Also was auch eigentlich prinzipiell, sage ich mal, das mit der Perimyokarditis nicht ausschließt, sondern eher noch plausibler macht die ganze Geschichte. Der behandelnde Oberarzt gibt sich auch noch nicht ganz zufrieden mit der ganzen Geschichte und macht dann einfach mal, weil ihnen diese Schmerzen, auch wenn, also wenn es eine Perimyokarditis ist, machen diese Schmerzen immer noch nicht so hundertprozentig Sinn, besonders auch, dass sie so plötzlich eintreten. Und macht deswegen einfach mal eine Röntgenaufnahme vom Brustkorb. Und die Röntgenaufnahme ist komplett unauffällig, bis auf ein kleines Detail, weil man sieht nämlich in der Mitte, direkt hinter dem Brustbein letztendlich, eine dünne, kleine, sehr röntgendichte, lineare Struktur. Und da denkst du halt, was ist das denn? Weil Voroperation oder sowas hatte der Patient auch nicht. Dann machen sie noch zusätzlich, um auch die Herzaktion beurteilen zu können, machen sie noch einen Ultraschall vom Herz, wo sie auch diese Struktur finden, die sich in dem Ultraschall in der rechten Herzkammer, beziehungsweise in der rechten Wand, in der Wand der rechten Herzkammer, so muss ich sagen, letztendlich darstellt. Also muss da tatsächlich irgendwie ein Fremdkörper sein. Um das Ganze nochmal besser zu lokalisieren, machen sie noch ein CT vom Brustkorb, wo man dann letztendlich genau den Fremdkörper lokalisieren kann und auch ausmessen kann. Und es ist halt wirklich ein röntgendichter, 3,5 cm langer, sehr dünner Fremdkörper. Letztendlich sind sie als erstes am Rätseln, was es ist. Und dann gibt der Patient letztendlich den auflösenden Tipp, sage ich mal, weil er nämlich sagt, dass er zum Teil seine Kleidung selber schneidert. Und er kann sich zwar nicht daran erinnern, dass jemals sowas passiert ist, aber anscheinend hat er irgendwie mal aus Versehen, weil er Stecknadeln dann halt auch zum Halten in den Mund nimmt, aus Versehen mal eine Stecknadel verschluckt.
Aus Versehen?
Ja, also er kann sich nicht daran erinnern, dass sowas mal passiert ist, aber ist dann anscheinend so. Ist der Mann
auf den Kopf gefallen?
Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat sich diese dann da auf der Höhe vom Herzen festgesetzt und dann langsam durch die Speiseröhre bis in die Herzwand vorgearbeitet, wurde dann aber auch erfolgreich in einer Operation entfernt.
Das ist
mein Herzschmerz.
Das hört sich immer an wie aus der Serie 1000 Wege ins Gras zu beißen.
Ja,
ich habe ja nicht so gemerkt, ähnlich, dass ich eine Stecknadel verschluckt habe. Was kommt demnächst? Stricknadel?
Ja, oh ich mein weiß Gott. Ja. Also ich weiß ja nicht. Ich meine, ich werde es garantiert nicht ausprobieren. Aber ich meine, wenn du eine Stecknadel mit dem, sag ich mal, Stecknadelkopfende zuerst runterschluckst. Ich weiß nicht, ob du davon so viel spürst.
Ja, egal, das klingt irgendwie unangenehm. Nee. Unschön.
So ist das.
Ich kann gerade nicht schlucken, ey.
Trink mal einen Schluck, aber pass auf, dass keine Stecknadel drin ist. Nee. Gut.
Was haben wir heute gelernt?
Ja, ich habe heute gelernt, dass wir bald alle mit einem Smartphone auf dem Handrücken rumrennen, was wir, wenn wir es nicht mehr brauchen, einfach in die Biotonne treten können.
Das machen die ganzen Hipster doch jetzt auch schon.
Ja, stimmt. Und ich habe gelernt, wie ich selbst mit dem billigsten Glühwein fachgerecht besoffen werde.
Der ist gut. Das ist genau das, was ich wollte, dass du mitnimmst.
Ja. Und was hast du Schönes gelernt?
Dass ich den eben nicht gebracht habe, das tut mir eigentlich immer noch leid, deshalb muss ich das jetzt sagen. Ich habe gelernt, dass es gefühlsechte Sensoren gibt. Ja, und dass man besser keine Stecknadeln verschluckt.
Ja.
Und dass es Geschäftsideen gibt, wo ich mir noch nicht mal vorstellen kann, wie da jemand Geld mit verdienen kann.
Ja, aber anscheinend scheint es ja zu funktionieren, sonst gäbe es den Schwachsinn ja nicht.
Ich weiß, also so professionell sieht die Webseite jetzt nicht auf. Also, ich hoffe nicht.
Ich hoffe also auch nicht, aber ich befürchte es.
Das, was ich gerade geschickt bekommen habe, das sieht deutlich... bei mir hat es auch ein bisschen gedauert, bis ich gemerkt habe, dass das Schwurbel ist.
Oh, da bin ich mal echt gespannt.
Stay tuned.
Stay tuned, genau. Ja, dann würde ich sagen, war es das wieder für diese Folge.
Ja, wir wünschen allen frohe Weihnachten.
Genau, es gibt ja jetzt die nächste Folge dann, wie man so schön sagt, zwischen den Jahren. Apropos, fällt mir ein, weißt du, woher der Ausdruck zwischen den Jahren kommt? Weil eigentlich ist das ja vollkommener Quatsch. Noch ein kleines Wissensgutzi zum Ende der Folge.
Klugscheißer meinst du, keine Ahnung.
Ja.
Zwischen den Jahren. Weil die Kirche das Jahr schon für beendet erklärt hat und weiß ich nicht.
Nee, also der Ansatz ist nicht schlecht, aber nicht ganz. Und zwar war das so, als wir noch nicht vereinheitlicht überall den gregorianischen Kalender hatten. Hatte halt jede, weiß ich, Glaubensgemeinde oder sowas halt eine eigene Zeitrechnung, sage ich mal. Mhm. Und da war es dann so, wenn man es, sage ich mal, mit dem heutigen Kalender vergleicht, war dann halt bei der Gemeinde XY das Jahr schon am 24. Dezember zu Ende und bei der anderen halt irgendwie am 6. Januar oder so. Und deswegen sagt man in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr zwischen den Jahren. Weil damals war es halt wirklich zwischen den Jahren, weil nicht für jede Glaubensgemeinschaft oder was auch immer halt schon das Jahr beendet war. So. Und mit diesem Hinweis hören wir uns in 2 Wochen wieder. Du hast noch unseren humoristischen Rauskehrer vorbereitet.
Ja.
Und ich horche dir jetzt andächtig.
Also ich möchte auch bitte dann so Weihnachtsmelodien im Hintergrund haben.
Okay. Lässt sich bestimmt einrichten.
Also, eigentlich ist das Weihnachtsmathematik. Also es gibt 2 Milliarden Kinder, also Menschen unter 18 auf der Welt. Aber der Weihnachtsmann beliefert ja scheinbar keine Moslems, Hindus, Juden, Buddhisten. Also können wir etwa die Anzahl halt auf etwa 15% reduzieren. Weil nur Christenkinder, und dann kannst du ja über die Glaubensverteilung zurückrechnen. Dann sind wir etwa bei 378 Millionen Kinder. Und die durchschnittliche Kinderzahl pro Haushalt ist ungefähr 3,5 tatsächlich. Das heißt, er müsste halt 91,8 Millionen Häuser besuchen. Aber das ist jetzt mal respektive dem vorausgesetzt, dass wir annehmen, dass in jedem Haus ein braves Kind mindestens lebt. Das gönnen wir uns. Also der Weihnachtsmann hat ihn dann in seinem 31-Stunden Weihnachtstag, weil wenn er ja clever fliegt, kann er sich ja quasi die Zeitverschiebung der Erdrotation
zunutze machen.
Also wenn er andersrum fliegt, wird es halt kürzer, das wäre blöd.
Wir gehen mal davon aus, dass der Weihnachtsmann nicht doof ist.
Wie du sehen wirst, ist mehr nötig, als nicht dumm zu sein. Ja, genau. Also wenn er von Osten nach Westen dann halt reist, dann hat er dann halt diese 31 Stunden Zeit. Das heißt, er muss dann ungefähr 822,6 Besuche pro Stunde durchführen.
Dadurch sportlich.
Also hat, wenn man das dann ausrechnet, hat er dann der Weihnachtsmann für jeden christlichen Haushalt mit bravem Kind ein tausendstel Sekunden Zeit für die Arbeit. Also
ja, easy.
Parken, aus dem Schlitten springen, Schornstein runterklettern, Socken füllen, die übrigen Geschenke unter den Weihnachtsbaum verteilen, alle übrig gebliebenen Reste vom Weihnachtsessen, also hier dieses klassische, ne, Milch und Kekse, das musst du natürlich auch machen, dann wieder den Schornstein raufklettern und zum neuesten Haus zu fliegen.
Das ist Arbeit. Deswegen kommt er auch nur einmal im Jahr. Danach wäre ich auch ratsch kaputt.
Richtig. Jetzt, das ist natürlich dann jetzt mal der Ausklang des Jahres. Hoffentlich. Naja, wir sind ja eh auf Explicit. Also werden uns wahrscheinlich keine kleinen Kinder hören. Es ist unwahrscheinlich, dass es den Weihnachtsmann gibt. Frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten.
Ja. Aber genau, ja. Ich kann ja den Bailout bieten. Wenn der Weihnachtsmann in der Lage ist, das zu schaffen, hat er sicherlich auch eine Gerätschaft, die ihn ein Device, die ihm eine Blase, also eine sogenannte Dyson-Sphäre ermöglicht, in der halt die Raumzeit anders funktioniert.
Ja, stimmt. Dann gehen wir einfach mal davon aus.
Ja.
Und mit diesen warmen und lustigen abschließenden Worten wünschen wir, wie gesagt, all unseren Zuhörern eine schöne Weihnachtszeit, trotz Corona. Und wir hören uns dann in 2 Wochen, wie gehabt, wieder. Mach es gut, bis dann. Überfutter dich nicht an Heiligabend.
Bleibt alle gesund.
Genau. Bis denn. Ciao.
Tschüss.